redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, nicht nur mit Florian Freistetter, sondern auch mit Grützbauch. Um genau zu sein, Ruth Grützbauch. Hallo Ruth, hallo Florian.
Hallo Holger.
Hallo.
Die Ruth haben wir dabei, weil die Ruth gerade bei Florian sitzt und etwas Interessantes mit sich rumträgt. Und zwar ein aufblasbares Planetarium.
Richtig. Ich habe mir schon gedacht, du sagst jetzt einen Grützbauch. Aber nein,
das ist zu billig. Also ich bin sehr billig, aber so billig bin ich doch nicht. Wie muss ich mir ein aufblasbares Planetarium vorstellen? Also wie groß ist das?
Das Ganze ist einfach ein Zelt, also quasi ein Stück Stoff in der Form einer Kuppel, also in der Form einer Halbkugel. Mhm. Das hat 5 Meter Durchmesser.
Ach, das ist aber klein.
Und 3 Meter Höhe. Also das ist ganz schön groß eigentlich.
Das ist groß? Und ich dachte, das wäre klein.
Findest du? Naja, 5 Meter. Also in einen normalen Raum geht es schon fast nicht mehr hinein.
Okay, aber apropos hinein, da sitzen dann Leute drin und gucken Sterne an, ne?
Also, ja, genau. Also ich sitze auch drinnen. Ich lasse die Leute nicht alleine in meinem Planetarium. Und drinnen, also wir gehen hinein in dieses Zelt. Das ist komplett lichtundurchlässig. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es stockfinster drinnen. Aber natürlich habe ich den Weltraum projiziert auf der Innenseite von dieser Zeltkuppel. Und das ist ein vollwertiges digitales Planetarium. Also ich habe einfach ein Planetariumsprogramm auf meinem Computer laufen und sitze damit in der Mitte des Zelts. Die Leute kommen mit mir rein, sitzen am Rand entlang, also so um mich herum, und wir schauen alle nach oben und reisen durch den Weltraum.
Was ist denn das für ein Projektor, den du dann da hast?
Ah, das ist eigentlich ein ganz normaler Beamer, so wie beim Home Cinema quasi, also ein bisschen ein besserer, mit einer besseren Auflösung, aber kein besonderer Beamer jetzt. Und ich habe dann mit einer super Anleitung aus dem Internet eine Linsen-Spiegel-Fischaugen-Kombination da irgendwie dran geschraubt. Und damit kann man eben das Bild, das am Laptop-Bildschirm gerade ist, einfach nach oben rundherum 360 Grad projizieren.
Und das ist dann auch in der richtigen, ja, wie nennt man das denn, in der richtigen Verzerrung? Also es sieht dann tatsächlich so aus, als würde ich in den Nachthimmel gucken?
Ja, genau. Also man sieht dann eben den Horizont quasi rundherum und alles, was oberhalb des Horizonts einmal rundherum stattfindet. Genau, und es ist auch tatsächlich eine realistische Simulation des Weltraums. Ich sage dann irgendwie, wenn ich in eine Schule gehe, immer, hey, ich habe meinen Weltraumsimulator mit. Und ja, dann glauben natürlich alle, dass man jetzt schwerelos durch die Gegend fliegt, was leider nicht so ist. Aber es ist wirklich eine Echtzeitsimulation des Weltraums.
Aber du musst vielleicht dazu sagen, dass du schon spezielle Software hast. Also kannst du einfach irgendein Bild nehmen, das kommt dann verzerrt oben an. Also du brauchst schon eine vernünftige, eine spezielle Planetarium-Software, dass dann die Bilder dann wirklich auch so aussehen, wie sie am Himmel aussehen.
Genau. Also wenn man einfach ein normales Bild da an diese Kuppel wirft, dann wäre es an den Ecken irgendwie, also dann würde man die Ecken quasi sehen, verzerrt, und das Bild selber wäre auch nicht so toll. Ja.
Wie bist du auf die Idee gekommen? Also gehört das dir, das Planetarium, oder bist du da nur die Managerin und das gehört irgendwie der, weiß ich nicht, Helmholtz-Gemeinschaft oder so?
Nein, das ist meins.
Du hast dir also ein Planetarium gekauft?
Ich habe ein Planetarium gekauft, genau.
Wie gekauft, kommt man auf die
zusammengeschustert.
Idee?
Naja, ich habe damit gearbeitet. Ich habe lange Zeit in England gelebt und habe dort in einem kleinen Science Center gearbeitet, und die hatten so ein mobiles Planetarium. Und das war halt immer eigentlich das Coolste und das, was den Leuten auch am meisten gefallen hat und wo wir das beste Feedback bekommen haben. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, wie ich dann nach Österreich zurückgekommen bin, so, das gibt's hier irgendwie gar nicht und das muss ich den Leuten zeigen. Und ja, dann habe ich ein gebrauchtes Zelt bekommen und mir den Projektor zusammengebaut, weil ich irgendwie nicht so viel Geld übrig hatte, um mir einen echten Planetariumsprojekte zu kaufen. Die sind leider sehr teuer. Aber es funktioniert so auch wunderbar. Es ist halt nicht ganz perfekt, aber Perfektion ist keine Kategorie.
Überbewertet.
Ja, total.
Und transportabel. Ich muss ja ein bisschen Werbung machen. Du verkaufst dich aber zu billig. Also,
ich wollte gerade sagen, das ist dein Beruf. Damit verdienst du dein Geld.
Ja, das ist mein Hauptberuf, ja.
Und vor allem, es gibt ja solche mobilen Planetarien auch anderswo. Aber meistens braucht man da wirklich sehr viel Equipment. Also normalerweise brauchst du da ein Auto, um den ganzen Krempel durch die Gegend zu fahren. Und Ruth hat das eben so gebaut, selbst gebaut alles, dass du es eben in dein portables Fahrrad
in mein Cosmobike. Ja, ich habe ein Lastenfahrrad. Ja. Und damit fahre ich durch die Gegend, genau. Also ich wollte es einfach so klein, kompakt und mobil wie möglich haben. Und das hat irgendwie dann glücklicherweise ganz gut funktioniert. Genau.
Und wie ist dein Aktionsradius? Also wo bist du stationiert und wie weit fährst du damit?
In Wien. Also ich bin hauptsächlich in Wien, Wien-Umgebung mit dem Fahrrad. Es hat auch einen Elektromotor, muss ich dazu sagen. Und das erweitert meinen Aktionsradius. Also ich kann schon so 15 bis 20 Kilometer damit zurücklegen. Und das mache ich auch, genau. Und wenn ich weiter wegfahre, dann schaue ich, dass es irgendwie einen Zug oder sonstige öffentliche Verkehrsmittel dorthin gibt und nehme das Ding auf meinem kleinen Handwagel in den Zug mit.
Wie oft wirst du denn da gebucht und von wem vor allen Dingen?
Also ja, im Moment, Corona-bedingt leider nicht so oft, ist klar, ja. Also es irgendwie liegt gerade ein bisschen brach. Darum habe ich auch mehr Zeit für Podcasts und so wunderschöne Dinge. Aber es sind hauptsächlich Schulen. Also ich habe schon so 2/3 meiner Aufträge von Schulen und es buchen mich dann einfach engagierte Lehrerinnen und Lehrer, Direktorinnen und Direktoren, die das halt an ihre Schule holen wollen. Und ich mache auch manchmal so Kindergeburtstage und irgendwie auch öffentliche Events, also Sommerfest in irgendeinem Park in Wien oder so. So Sachen mache ich auch.
Ja. Das heißt, also es kommen auch Erwachsene?
Ja, genau. Also es ist kein Kinderding.
Ist kein Kinderding, okay.
Nein, es ist schon hauptsächlich irgendwie, mein Publikum sind schon hauptsächlich Kinder und ich finde das auch super, es macht voll Spaß mit den Kindern, die stellen die besten Fragen, aber es ist eigentlich auch total interessant für Erwachsene und es funktioniert auch die Kombi ganz gut. Also ich mache auch gern so gemischte Shows mit Kindern und Erwachsenen.
Wenn Kinder die besten Fragen stellen, was sind denn dann gute Fragen?
Das fällt mir immer schwer, das so jetzt ja gerade so ein Beispiel aus dem Zusammenhang gerissen anzuführen. Es ist irgendwie so, dass die Kinder die Fragen so richtig direkt stellen, ohne langes Drumherum. Ne? So die ganz simplen Fragen, ne? wo die Erwachsenen irgendwie dann Scheu davor haben, weil sie sich denken, das sollte ich eh schon wissen oder so. Weiß ich, die sehen dann irgendwie, wir zoomen dann hinein auf den Jupiter und dann sagt man, das ist ein Gasplanet, der ist aus Gas. Und dann fragen die Kinder, ja, aber wie geht denn das, dass der trotzdem so eine Kugel ist und man den so sehen kann, wenn das doch nur Gas ist und da ist doch nichts und so Fragen halt. Ne?
Aber ist mal eine gute Frage, ist, warum ist denn das überhaupt eine Kugel?
Weil sich das mit der eigenen Schwerkraft zu einer Kugel zusammenzieht. Ne? Es zieht von überall am Rand dieser riesigen Kugel nach innen durch die eigene Gravitationskraft und dann
auch
kommt eine
Gas
Kugel
raus. Gas hat ein Gewicht.
Genau. Da haben wir schon die erste Frage beantwortet.
Super. Hast du da so ein festes Programm oder wechselt das auch je nach Jahreszeit, weil im Winter ja doch anderer Himmel ist als im Sommer und so?
Ja, genau. Also ich habe irgendwie gar nicht so ein fixes Programm eigentlich. Also ich mache das irgendwie so ein bisschen spontan und so, was mir gerade einfällt und vor allem auch, was die Leute wissen wollen und sehen wollen. Also es ist quasi so ein bisschen Weltraumwunschkonzert und ich sage den Leuten am Anfang, den Kindern auch natürlich, dass sie voll Fragen stellen können und je mehr Fragen, desto besser. Und ich möchte da jetzt nicht mit irgendwas zutexten, sondern ich sage einfach, ich zeige ihnen das, was ich interessant finde, aber wenn sie selber Fragen haben, dann nur raus damit und dann kommen sofort die Fragen und dann schauen wir uns das an, was die Leute sehen wollen.
Was wollen die denn immer so sehen? Da gibt es doch bestimmt Favoriten.
Ja, na, das schwarze Loch.
Und irgendwie so, ich denke, das kann
welches?
Man nicht sehen.
Da gibt erstens kann man nichts sehen, zweitens gibt ja jede Menge davon. Meistens meinen sie das riesige schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Und dann habe ich so ein tolles Video, wo man da so hineinzoomt. Alles echte Bilder, ne? Alles echte Beobachtungen. Und dann sieht man, wie sich die Sterne genau im Zentrum der Milchstraße da einfach um nichts herum bewegen. Und genau, dass man da halt drum weiß, dass da ein schwarzes Loch sein muss, weil sich die Sterne ja sonst nicht einfach so im Kreis bewegen würden.
Dieses Zelt, wo hast du dieses Zelt her? Ich wüsste überhaupt nicht, wo ich so ein Zelt besorgen sollte.
Na, man kann diese Zelte tatsächlich kaufen. Also es gibt das Ding des mobilen Planetariums ist etwas, das es gibt, das verwendet wird. Es wird hauptsächlich eigentlich so im angelsächsischen Raum verwendet. Aber es gibt in Deutschland ja auch ein paar, also jetzt nicht so viele, aber schon auch ein paar. Und in den USA gibt es da jede Menge davon. Also da haben auch oft dann Schulen ihr eigenes irgendwie Planetarium oder Forschungsinstitute haben ihr eigenes mobiles Planetarium, mit dem sie herumreisen zum Beispiel. Ne? Also es ist jetzt nicht etwas, das ich mir da irgendwie so ausgedacht habe, sondern Das gibt's. Es gibt auch Firmen, die da quasi das ganze Equipment und so herstellen dafür.
Genau. So, ich
das Internet ist eine wunderbare Quelle für diese Dinge.
Ich habe es gut heute. Ich habe mich auf die Sendung nicht vorbereiten müssen, weil ich gesagt habe, nö, dann. Also Florian hatte eine gute Idee. Wir reden einfach darüber, was es denn am Himmel zu sehen gibt. Es ist Mitte August, wo wir aufzeichnen. Perseiden-Maximum war gerade. Jetzt müsste Florian eigentlich wieder sagen, ja, das ist ja gar nichts Besonderes, weil Sternschnuppen sieht man ja den ganzen Tag.
Genau, ja, aber das habe ich schon so oft gesagt und du sagst es du für mich, also insofern ist alles gut.
Wenn dann die ganze Nacht und nicht den ganzen Tag.
Ja, gut, aber das ist ja letztlich, ist das ja auch ein Tag. Ich winde mich raus. Was können wir denn noch sehen am Augusthimmel?
Also, das Erste, was man sieht aus dem Weltraum, das Erste, was man am besten sieht, ist natürlich die Sonne. Die sieht man immer. Und mit der fangen wir an, weil mit der fange ich auch, genau, Nachttag schon wieder, mit der fange ich auch im Planetarium meistens an, weil es ja auch so ist, dass sich die Augen, wenn man da hineingeht, die Augen zuerst mal an die Dunkelheit gewöhnen müssen und dann schauen wir uns als Erstes immer gleich die Sonne an. Und es ist, der Florian hat eine Geschichte dazu.
Ja, gibt es an der Sonne überhaupt was Interessantes zu sehen? Also die ist doch im Januar wahrscheinlich dieselbe Sonne wie im August oder passiert da im Jahresverlauf noch irgendwas dran?
Ja, da passiert schon was, aber es passiert, also sie steht halt unterschiedlich hoch im Jahresverlauf und sie schaut immer ein bisschen anders aus. Sie hat manchmal mehr Flecken, manchmal weniger, aber sie hat manchmal mehr Aktivität, also es gibt mehr Explosionen quasi an der Sonnenoberfläche, manchmal weniger, aber sie ist immer eine gigantische Plasmakugel, an der sich jetzt so nicht jetzt im Sommer und im Winter was ändert. Ne?
Was ist Plasma?
Plasma ist extrem heißes Gas.
So heiß, dass die Elektronen der Atomhülle nicht mehr an die Atomkerne gebunden sind, sondern sich getrennt davon bewegen. Das Plasma.
So, was freie war jetzt die
Elektronen.
Geschichte? Freie Elektronen. Freie Energie.
Genau.
Nee, also erstmal noch zum, ich habe eine Geschichte, also ich habe geguckt, dass ich zu den Himmelsobjekten, die Ruth vorstellt, immer so eine kleine Geschichte aus der aktuellen Forschung beitragen kann. Vor vielleicht noch kurz, weil du so verwundert warst, dass man im Planetarium mit der Sonne anfängt. Das ist gar nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, wie oft du schon im Planetarium warst.
Boah, ich glaube einmal genau und das ist lange, lange her, ja.
Also wenn du jetzt nicht ins Planetarium gehst, um dir irgendwelche komischen Musikshows anzuschauen oder sonst irgendwas, sondern wirklich zur Astronomie hingehst, dann meistens gibt's immer so, da gibt es auch verschiedene Programme, keine Ahnung, über Asteroiden, über Raumfahrt, über was auch immer. Meistens fängt's aber an, wirklich so mit einer live moderierten, so was gerade am Himmel zu sehen ist. Ja, da ist ein Planetariums, wer auch immer gerade da arbeitet, erzählt ja mal was live und dann fängt es in Jena, wo wir das Planetarium erfunden wurde und wo auch ein sehr schönes steht, das älteste noch aktive der Welt, also schaut euch das an, ist nett dort, da geht es immer so los, dass du halt wirklich so rundherum, 360 Grad, hast du mal die Skyline von Jena hinprojiziert. Das heißt, du weißt, du bist jetzt da, wo du bist und es ist hell, es ist Tag und dann geht die Sonne so langsam unter, ja, gibt so beruhigende Musik läuft dazu, die Sonne geht langsam unter, der Himmel wird immer dunkler und dunkler und dunkler, das Ganze, die Sterne kommen langsam raus, genauso wie in echt ja auch, ja, also genauso wie es am echten Himmel ist. Und das hat vor allem den Effekt, dass du dich als Publikum erstmal so ein bisschen ja auch selbst runterkommst. Ja, du sitzt da, es wird alles ruhig, deine Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit und so weiter.
Die Hälfte der Leute
und dann
schläft ein.
Ja. Ja, und aber dann bist du mal so drin, ja. Dann siehst du wirklich, okay, da ist jetzt der Sternenhimmel und so. Also es ist durchaus gut, mit der Sonne anzufangen. Ja, also auch um dann zu erklären, das kann man immer machen, dass halt dann, wo sie aufgeht, wo sie untergeht, wie sie das verändert im Laufe des Jahres. Das ist zwar eigentlich Grundschulwissen, aber trotzdem etwas, was nicht alle so parat haben und interessant zu wissen ist.
Na und in so einem Setting wie einem Planetarium ist das dann ja auch vollkommen egal, ob man es weiß oder nicht, weil das ist ja so ein Gesamtkunstwerk, was dadurch entsteht.
Voll. Ich finde auch, es geht nicht so sehr um das Wissen und um die Fakten, die da vermittelt werden, sondern mehr um diesen Eindruck, um das Erlebnis, um das Wow und dieses Bewusstsein für die Entfernungen, Größenordnungen und was es da überhaupt so gibt und wie cool das nicht alles ist.
Genau, also zur Sonne jetzt eine kurze Geschichte aus der Forschung, nämlich japanische Wissenschaft hat festgestellt, was man tun kann, um das Wetter auf der Sonne vorherzusagen. weil ja Wettervorhersage allgemein eine ziemlich knifflige Angelegenheit ist und noch schwieriger, wenn es um Weltraumwetter geht. Und also einfach nur sagen wir, heiß ist jetzt quasi nicht korrekt, die Temperaturvorhersage. Da muss man schon genauer sein, weil es ja beim Sonnenwetter oder Weltraumwetter vor allem um diese sonnensolaren Massenauswürfe geht, also die ganzen Eruptionen und so weiter, Flares, die dann unter Umständen die Erde beeinflussen können. Ja, also das ist dann, wenn Polarlichter kommen, also wenn die Sonne quasi mal den einen oder anderen Massenauswurf hat, also wenn dort die magnetischen, elektrischen Ströme alle sich ganz simpel gesagt kurz schließen, dann wird, da gibt's so kleine Explosionen da. Extrem große Explosionen genau genommen, klein nur aus Sicht der Sonne. Dann wird Zeug von der Sonne Richtung Erde geschleudert. Das trifft auf unser Magnetfeld und da kann es eben Effekte haben, also vom Polarlicht bis hin zu, dass da in langen Leitungen irgendwelche Ströme induziert werden, dann gibt es Stromausfälle und sowas. Also das kann durchaus Auswirkungen haben, weswegen es gut ist, vorher Bescheid zu wissen, bevor sowas kommt. Das Problem ist, dass die Vorhersage des Wetters auf der Sonne extrem komplex ist, weil das extrem chaotische Vorgänge sind. Und man kann das ein bisschen machen, aber jetzt haben eben japanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit sehr, sehr komplizierten Computermethoden Möglichkeiten gefunden, wie man das Ganze so auf die wirklich die ärgeren Ausbrüche so auf 20 Stunden Vorwarnzeit vorhersagen kann.
Das reicht, um Kraftwerke hoch und runter zu fahren und sowas. Ne?
Zum Beispiel Satelliten in den Ruhemodus zu versetzen und sowas. Also ist im Detail kann ich es auch nicht erklären. Also das ist eine Art von Simulation, die ich, da geht es um ganz andere Dinge. Da musst du wirklich irgendwie Hydrodynamik und den ganzen Strömungskram, also wirklich, dass da im Detail kenne ich mich nicht aus, aber man hat das jetzt eben wirklich im Magnetfeldern, die man beobachten kann, die Beobachtungen dann mit dem verglichen, was danach passiert, das dann wieder rückgeschlossen mathematisch auf das, was im Inneren der Sonne passiert, was ja das Eigentliche ist, was das Ganze auslöst und so weiter. Also man hat sehr viel Mathematik und Computer auf das Problem geworfen und am Ende kam eine neue Methode zur Vorhersage heraus.
Total.
Und wie gesagt, also wir können jetzt tatsächlich also ein bisschen besser vorhersagen, was die Sonne macht. Mhm. Nicht, wo sie auf und unter geht, das können wir schon seit langer Zeit sehr gut vorhersagen, aber jetzt können wir auch das Weltraumwetter ein bisschen genauer vorhersagen.
Und jetzt reisen wir weiter, so Carl Sagan kosmosmäßig. Ne? Wo reisen wir
genau.
denn jetzt hin?
Wir reisen weiter. Naja, ich muss euch vorstellen, die Sonne geht unter, entspannende Musik im Hintergrund, also in meinem Planetarium gibt es nur meine entspannende
Vangelis
Stimme.
Natürlich.
Genau. Vangelis. Genau, und die Sonne geht unter und die Sterne kommen heraus und die ersten beiden hellen Lichtpunkte, die man dann sofort am Himmel erspäht.
Der Abendstern.
Nicht am Horizont. Nein, es ist nicht der Abendstern, aber es ist ein sehr ähnliches Ding, nämlich gar kein Stern. Es sind zwei Planeten, die man so als erstes dann gleich sehen kann. Der Abendstern ist auch ein Planet, die Venus.
Darf ich kurz besser wissen?
Als hättest du in dieser Sendung jemals was anderes gemacht, aber bitte.
Ich habe das tatsächlich mal für mein letztes Buch recherchiert, den Abendstern. Also Abendstern allgemein heißt das hellste Ding, was in der Abenddämmerung als erstes sichtbar wird.
Genau.
Das ist im Allgemeinen die Venus, aber nicht immer.
Aha.
Also es kann auch was anderes sein und in dem Fall momentan ist es eben das hellste drum, was man jetzt in der Dämmerung gerade sieht, eben nicht die Venus, sondern, und damit übergebe ich wieder an die Planetariumsdirektorin, um das weiterzugeben.
Ich kenne mich voll gut aus am Nachthimmel. Tatsächlich, wusste ich nicht. Okay, der Abendstern ist im Moment der größte Planet im Sonnensystem, der Jupiter.
Wie kommt das?
Abendstern, den zu Abendstern zu nennen, also finde ich eigentlich ein bisschen
macht
doof.
Man auch nicht, aber ja, wie gesagt, besser wissen tut man ja nicht,
ja, das ist ja gut.
Wie kommt das, dass der Abendstern eigentlich die Venus, aber im Moment der Jupiter ist?
Na, weil sich die Planeten ja bewegen um die Sonne und die Venus gerade quasi auf der anderen Seite der Sonne steht.
Mhm.
Die Venus ist gerade Morgenstern, das heißt dann analog das Letzte, was man noch sieht, bevor die Sonne aufgeht und der Himmel zu hell wird.
Kann ich mit bloßem Auge erkennen, ob ich die Venus oder den Jupiter vor mir habe?
Wenn sie beide am Himmel stehen nebeneinander, ist es schwierig, weil die sehen sich sehr ähnlich, sind beide sehr hell, aber man kann im Grunde sehr leicht erkennen, ob man einen Planeten oder einen Stern vor sich hat. Und zwar funkeln Sterne und Planeten nicht.
Ah, weil Planeten nur reflektieren und nicht selbst leuchten.
Jein, vor allem, weil die Planeten, ja, das wäre nicht der Grund, sondern der Grund ist, dass die Planeten näher sind. Das heißt, ein Stern ist von der Erde aus gesehen eine Punktquelle. Mhm. Ein Planet ist, auch wenn er uns als Punktquelle erscheint, trotzdem eine ausgedehnte Fläche, die Licht reflektiert und diese ganzen, das Licht funkelt deswegen, weil es durch die Unregelmäßigkeiten in der Atmosphäre durch muss. Mhm. Und beim Stern hast du eben eine Punktquelle, da wird jede Unregelmäßigkeit kommt halt eins zu eins durch. Beim Planet, weil das Licht von der ausgedehnten Quelle kommt, mittelt sich das ein bisschen weg und du hast ein ruhigeres Licht. Aber du kannst tatsächlich ein bisschen unterscheiden, ob du Venus oder Jupiter vor dir hast. Also beide sind extrem hell, aber die Venus ist näher an der Sonne als Jupiter. Also Venus bewegt sich innerhalb der Erdbahn, Jupiter weit außerhalb der Erdbahn, was heißt, dass Venus sich von der Erde aus gesehen nie weit von der Sonne entfernen kann am Himmel. Das heißt, du wirst die Venus nie mitten in der Nacht am Himmel sehen können, weil wenn die Sonne untergeht, muss die Venus hinterher, weil die Venus näher an der Sonne dran ist. Das heißt, deswegen kannst du die Venus nur eben in der Abenddämmerung, darum ist die Venus eben der Morgen- und Abendstern, weil sie eben in der Abend- und Morgendämmerung leuchtet, auch noch halt am späteren Abend, also ein bisschen später am Abend, ein bisschen früher im Morgen, aber also mitten in der Nacht zum Beispiel, da kann es kein, das kann die Venus nicht sein, das muss der Jupiter sein, weil dann ist die Venus schon längst weg.
Genau, so ist es. Man kann sie aber beide zum Beispiel in der Abenddämmerung sehen. Also es könnte sein, dass die, wenn der Jupiter gerade quasi hinter dem inneren Sonnensystem, so quasi gegenüber von uns steht, dann könnte man ihn auch quasi näher an der Sonne sehen als die Venus. Das ist aber nicht so.
Das ist kein hinreichendes Kriterium, was ich jetzt gedacht habe.
Boah, wir sind gemein heute zueinander. Wir sind eigentlich ganz lieb.
Florian ist eigentlich Florian ist völlig normal. Also
das verstehe. Genau, also der Jupiter. Und gleich daneben der zweitgrößte Planet im Sonnensystem, der Saturn.
Ja, den habe ich
und das ist ziemlich cool. Die sind gerade wirklich beide so nebeneinander als ein heller und ein bisschen weniger heller Punkt am Himmel zu sehen.
Vor ein paar Jahren habe ich mal durch das Teleskop eines Freundes gucken können, der auf dem Land wohnt, wo relativ wenig Licht ist, und habe den Saturn sehen können. Also durchs Teleskop, das war schon, das hat was Mystisches. Tatsächlich.
War schon super. Hast du den Ring gesehen?
Ja, eben drum.
Die Ringe?
Also, ja. Naja, nee, den Ring. Also es war schon, das war jetzt kein allzu starkes Teleskop und das dann auch noch irgendwie Atmosphäre dazwischen gehabt und so. Aber du hast halt ja die Kugel mit dem Strich durch sozusagen. Ne?
Ja.
Das ist genau. Das war das erste Mal, dass ich einen anderen Himmelskörper auf so eine Art und Weise gesehen habe. Also einen, der so weit weg ist. Den Mond sehe ich natürlich ständig. Aber das war schon wirklich
schon
ein beeindruckendes Gefühl. Irgendwie
aber es ist einfach dieser, ich meine, dieser Ring, es ist einfach extrem cool, ja, diese riesen Gaskugel mit einem Ring drumherum, es hat irgendwie sowas, es hat schon an sich sowas Science-Fiction-artiges.
Absolut. Dieser woraus bestehen die Ringe? Das ist Schrott, ne? Trümmer, oder?
Genau, also kein Schrott, sondern Staub und Eis, eigentlich hauptsächlich aus Eis.
Warum haben wir sowas eigentlich nicht?
Die Erde hat deswegen keine Ringe, weil wir keine Quelle für Ringmaterial haben. Also wie gesagt, Saturn hat deswegen, wir wissen nicht genau, was die Quelle der Saturnringe ist. Wir wissen, dass die Saturnringe nicht alt sind, kosmisch gesehen. Also die Saturn, genaue Zahl weiß ich jetzt nicht auswendig, 100 Millionen Jahre oder irgendwie sowas, aber halt wirklich wenig aus kosmischer Sicht. Das weiß man deswegen, weil die Cassini-Raumsonde da vorbeigeflogen ist vor einigen Jahren, also wirklich durch die Ringe durch und halt irgendwie gucken konnte, wie staubig sind diese Eisteilchen und je nachdem, wie alt sie sind, desto staubiger müssen sie sein. Also wir wissen, dass das ein relativ junges Phänomen ist,
Das heißt, kosmisch der Planet gesehen. Ist älter als seine Ringe.
Ja, genau. Ja. Und vor allem diese Ringe, die verschwinden ja auch, die Teilchen. Also die werden irgendwie teilweise irgendwie prallen zusammen, werden immer kleiner. Manchmal werden weggetragen, treffen auf die Monde auf, die da noch rumfliegen. Also das ist auch ein Phänomen, das sich quasi im Laufe der Zeit verflüchtigt. Mhm. Das heißt eben, wir wissen, einerseits kommen die Ringe vermutlich von Monden, die auseinandergebrochen sind.
Das heißt, wir müssen nur unseren Mond sprengen. Dann
hätten wir definitiv einen Ring, ja. Aber es gibt die sogenannte Roche-Grenze, heißt es. Ja, also es ist vereinfacht gesagt, wenn ein Himmelskörper einem anderen nahe kommt, also diese Roche-Grenze überschreitet, dann können dann hält der nicht mehr zusammen, sondern bricht auseinander. Das hängt natürlich vom Material ab. Also wenn da jetzt irgendwie eine massive Eisenkugel hinfliegt, da ist es egal, die kannst du bis auf die Oberfläche runterschieben, da passiert gar nichts. Wenn es so ein loser Geröllhaufen ist wie ein Asteroid, dann wird der irgendwann quasi durch die Gezeitenkräfte des Planeten auseinandergerissen. Und der Saturn hat ja wirklich viele Monde. Ich weiß gerade die aktuelle Zahl nicht, sind schon über 80. Also der hat auf jeden Fall jede Menge Ja, also wirklich viele. Und da ist es durchaus möglich, dass eben dann halt im Laufe der Entstehungsgeschichte, dass da eben einige Monde näher rangerückt sind, auseinandergebrochen sind, dass vielleicht Monde kollidiert sind und da eben diese Hauptringe herkommen. Und dann gibt es aber noch jede Menge Ringe, die man quasi mit einem normalen Teleskop nicht so sieht, also wirklich schwächer leuchtende Ringe, die aber durchaus größer sind. Und da zum Beispiel gibt es auch einen Ring, wissen wir, der entsteht zum Beispiel durch Eisvulkanismus. Ja, also es gibt einen Saturnmond, Enceladus, der ist recht weit außen und das ist so ein sehr Eismond, also der hat quasi einen vermutlichen Gesteinskern, außenrum eine wahnsinnig dicke Eisschicht und vermutlich, oder nicht vermutlich, mit Sicherheit innen drin, also zwischen Eisschicht und Kern, so einen flüssigen Ozean, weil der durch die Gezeitenkräfte des Saturn aufgeheizt wird. Und da eben ab und zu kann es eben sein, dass so wie bei der Erde geschmolzenes Erdinneres an die Oberfläche kommt und bei einem Eismond ist geschmolzenes Mondinneres dann eben Wasser. Ja, das kommt dann raus in wirklich, hab beobachtet, also es gibt Fotos, wo du diese Fontänen siehst, die rauskommen. Und ja, das, weil der Mond eben so klein ist, die Anziehungskraft des Mondes gering ist, das Zeug mit ordentlich Rums rauskommt, spuckt dieser Mond Enceladus eben jede Menge Eisteilchen ins All, zieht da quasi so eine Eisspur hinter sich her und ist damit die Quelle dieses einen, ich glaube, es ist der F-Ring, wenn ich mich nicht täusche, oder der E-Ring, nicht der F-Ring. Also das sind alles Quellen für so Ringe und wir haben eben keine Quellen, wir haben nur einen Mond, der ist groß genug, fest genug und weit genug weg, der bricht nicht auseinander, wir haben keinen Eisvulkanismus irgendwo, drum haben wir keine Ringe.
Fällt der Kram aus den Ringen irgendwie im Laufe der Zeit auf den Planeten runter?
Auf dem Planeten kann ich jetzt nicht sagen. Also er fällt sicherlich einiges fällt auf den Planeten, einiges fällt auf die Monde, einiges.
Also ich habe so ein Seven Leaves Ding jetzt im Kopf.
Ja, ja. Das wird dem Saturn ziemlich egal sein. Der ist deutlich größer als das bisschen, was darum fliegt. Okay. Aber es wird nicht alles auf. Es wird natürlich einiges wird sich im All verflüchtigen, weil die Ringe gehen ja wirklich weit raus. Du hast da Monde drinnen, die da Lücken reinmachen, die das aufsammeln. Also da kann man auch wirklich sehen, so kleine Monde, die quasi so wie das Auto auf der Autobahn die Windschutzscheibe vorne schmutzig ist, weil da das ganze Zeug aufprallt. Genauso haben die Monde quasi dann halb schmutzige, halb saubere Seiten. Also das wird schon aufgesammelt, aber alles fällt jetzt nicht auf den Planeten, würde ich jetzt mal behaupten.
Aber einiges sicher, ne? Ja.
Und ich habe noch eine, wir müssen ja wieder ein bisschen Asteroiden in diese Folge reinbringen, denn wir sind jetzt beim Jupiter und was man beim Jupiter auch so schön sehen kann, also wenn er mit, wie gesagt, ich habe das jetzt in den letzten Tagen, wo das Wetter wirklich wunderbar war, auch immer Jupiter und Saturn gesehen, schaut wirklich toll aus, diese beiden hellen Dinge, mit freiem Auge und wer ein Fernglas hat oder ein kleines Fernrohr, schaut euch den Jupiter im Fernrohr an, weil dann könnt ihr die vier großen Jupiter-Monde sehen, also Jupiter hat auch irgendwie 70, 80 Monde, aber vier davon eben deutlich größer, die sogenannten galileischen Monde. Und je nachdem, wie die gerade stehen, kann man halt dann 1 bis 4 oder 0 bis 4 von diesen Monden sehen. Da sieht man dann wirklich so wie der Ring vom Saturn dann quasi so ist, siehst du halt so 2, 3, 4 Punkte links und rechts vom Jupiter stehen. Das sind Io, Ganymed, Callisto und Europa. Und Ganymed ist der größte Mond des Sonnensystems. Ja? Über 5000 Kilometer Durchmesser. Und das ist echt, also größer als der Merkur ist es, der Jupitermond Ganymed. Und der ist jetzt in letzter Zeit genauer erforscht worden als vorher. Und zwar haben Wissenschaftler von irgendwo, ich weiß gerade nicht von wo die kommen, die haben Japan.
Die Wissenschaftler,
ja, also, Ja, wieder Japan, japanische Universität in Kobe. Also wir haben halt hier Japan-Wochen in der Forschung. Und die haben tatsächlich so alle möglichen Bilder, also die von Voyager und die ganzen anderen Raumsonden, die da vorbeigeflogen sind, haben die Bilder von Ganymed untersucht und festgestellt, dass eventuell auf Ganymed sich der größte Einschlagskrater des Sonnensystems befindet.
Und wie groß ist er?
Wow! Und was ist da jetzt so cool dran?
Na, das ist ein Einschlag von irgendwas. Also, genau, Florian steht auf Einschläge.
Na, ich stehe auf Asteroiden. Also, wenn vor allem man will ja wissen, wo ist der größte Berg im Sonnensystem? Wo ist die größte Schlucht im Sonnensystem? Wo ist der größte Planet? Was auch immer. Also, diese Superlative sind durchaus interessant. Und in dem Fall ist es ja schon interessant. Also bisher, hast du eine Ahnung, wo der aktuell, also wenn wir jetzt Ganymed mal weglassen, weil die Forschung halt noch nicht ganz genau belegt ist, aber wo ist aktuell der größte Einschlagskrater im Sonnensystem?
Boah, keine Ahnung. Mars irgendwo. Nee, da war der höchste Berg. Ne?
Auf der Erde.
Auf der Erde?
Nee, auf dem Mond.
Auf dem Mond.
Auf dem Mond.
Nicht gerechnet.
Das, Ja, mhm. Ja, das heißt, der Mond ist, hat mehr zu bieten, als man glaubt. Das ist das sogenannte Südpol-Aitken-Becken, das auf dem Mond ist. Ich muss das mal googeln nebenbei, weil ich weiß tatsächlich nicht, wie auswendig, wie groß es ist. Aber es ist tatsächlich, fast der halbe Rückseite vom Mond, also Südpol. Und dann bist du, ach Gott, das ist hier, meine Google-Skills sind, ich sitze heute nicht so, wie ich normalerweise vom Computer sitze, ich muss mich entschuldigen.
Sorry.
Deswegen kann ich nicht so gut nebenbei googeln, aber
neben dem Flo,
Ruth und ich können ja, schon mal ein bisschen weiter.
Nein, ich habe schon alles gut. Okay. So, hier 2240 Kilometer. So, das Südpol-Aitken-Becken, ja, das war der größte bekannte Krater. Jetzt kommt das Interessante. Ja, ich habe gerade gesagt, Ganymed hat einen Durchmesser von 5268 Kilometern, ja. Mhm. Was man jetzt gefunden hat, die haben halt wirklich so alle Oberflächenstrukturen untersucht. Du kannst an der Farbe der Oberflächenstrukturen erkennen, ist das altes Material, ist das neues Material. Also wenn du da zum Beispiel welche Furchen hast, ja, die dann angefüllt werden, dann kriegst du so Strukturen, die du an der Farbe erkennen kannst. Und die haben wirklich kreisförmige Strukturen gefunden, kreisförmige Furchen gefunden, so konzentrische Kreise, die sich quasi um den ganzen Mond herumziehen, mit Längen von 7800 Kilometern, also länger als der Mond im Durchmesser ist, also aber die wirklich halt irgendwie nicht nur so ein Teil des Mondes, wo halt so ein kleiner Pickel drauf ist, so ein kleiner Krater drauf ist, sondern wirklich, die gehen um den ganzen Mond rum und wenn sich das bestätigt, das muss man natürlich noch genauer untersuchen, dann heißt es, dass quasi ja der ganze Mond ein einziger Einschlagskrater ist, was heißt, dass wirklich ein gewaltiges Drum auf den Mond gefallen sein muss.
Das heißt, er hat sich einmal umgestülpt sozusagen.
Nein, so glaube ich war es nicht, aber es ist tatsächlich also wirklich in der Frühzeit des Sonnensystems, als da noch mehr große Trümmer rumgeflogen sind, muss da wirklich ein enorm großes Drum, über 100 Kilometer groß mindestens, in diesem Mond reingeprescht sein mit enormer Geschwindigkeit, um diese Strukturen zu erzeugen. Und wenn das so ist, dann wäre quasi wirklich, jetzt hat Ganymed, hätte dann den Mond als Rekordhalter abgelöst. Also da müssen wir dann für diejenigen, die dann so wie Reinhold Messner mäßig die Extrempunkte besteigen wollen, also einmal den größten Krater durchwandern, die müssen dann halt irgendwie ein bisschen warten, bis wir dann auch den Ganymed erschlossen haben, weil am Mond geht es dann nicht mehr.
Aber Moment mal, ja? Wie kann der Krater größer sein als der Durchmesser des Mondes?
Das ist der Unterschied zwischen Umfang und Durchmesser. Das eine ist Pi mal größer als das andere. Die Furchen sind 7800 Kilometer lang.
Verstehe. Okay, okay.
Also mehr als ein halbes Mal rum sozusagen.
Ja, verstehe. Und das kann man sich dann quasi so vorstellen, dass das die versteinerten Druckwellen sind, die ja,
das da an der
Oberfläche des Mondes entlang gehen.
Die Stülpkante, genau. Das ist der Fachbegriff, du hast recht, Holger. Ja.
Endlich habe ich auch mal recht.
So wie Sollbruchstelle, Stülpkante, ja.
Wir werden es bald genau wissen. In Zukunft, in ein paar Jahren, in 2 Jahren, um genau zu sein, startet die Europäische Weltraumagentur die Raumsonde JUICE, was so viel heißt wie Jupiter Icy Moon Explorer. Mhm. Und das Ding macht, wie der Name sagt, explored die Icy Moons des Jupiter. Also sucht Ganymed, Callisto, Europa, Io, wird die genau anschauen. Und dann werden wir auch genau wissen, was da abgeht auf Ganymed.
Sagst du wirklich Io? Jo,
ich sag Jo, ich weiß nicht, vielleicht ist es falsch, aber ich sage immer Jo.
Ich sage auch immer Jo. Jo.
Jo. Na gut.
Wo waren wir? Ja,
also wie gesagt, mit einem Feldstecher in Richtung Helmpunkt schauen und schauen, ob man die 4 kleinen Pünktchen, die sich da in einer Linie quasi neben dem Jupiter aufreihen, sehen kann.
Was für eine
Vergrößerung. Dann weiß man, dass einer davon der Mond ist.
Was für eine Vergrößerung will ich denn eigentlich haben, um die Ringe sehen zu können? An meinem Fernglas. Wahrscheinlich reicht's nicht.
Weiß ich nicht, ob man da, es ist ja auch, ja, seine, also wird wahrscheinlich eher eine Frage der Auflösung als der Lichtstärke sein. Mhm. Aber naja, also ich weiß nicht, ob man in einem Feldstecher überhaupt schon die Ringe,
glaube ich nicht,
erkennen könnte.
Also ich weiß jetzt leider nicht, wie groß Tobis Teleskop war.
Also es gibt wirklich grandiose Feldstecher, auch die mit dieser Bildstabilisierung, die sind ein Wahnsinn. Vielleicht schafft man es da schon gerade, aber das ist schon quasi an der Grenze zwischen Feldstecher und kleinem Teleskop.
Wahrscheinlich schaut es dann eher so aus wie damals, als irgendwie Galileo Galilei oder so das erste Mal entdeckt haben. Die haben sich auch gedacht, der hat irgendwie Henkel oder sowas.
Ja, der schaut irgendwie komisch aus.
Das wurde so für Henkel gehalten. Ja, oder ich glaube für zwei so Monde, die direkt dran kleben, links und rechts und so. Also die haben, hat das ein bisschen gedauert. Wie ja. Christian Huygens war der Erste, der gecheckt hat, dass es wirklich Ringe sind. Also lange nach Galilei. Die haben noch gedacht, ja, dass es irgendwie
also wahrscheinlich sieht man dann so eine leichte Asymmetrie oder so irgendwas. Ja, genau. Henkel, finde ich gut. Ja.
So, wohin reisen wir jetzt?
Was sehen genau. wir denn noch? Genau, und das waren jetzt die zwei Planeten, die man super sehen kann. Also man braucht sich da noch gar nicht fragen, sind das jetzt wirklich die zwei? Wenn man sie sieht, dann weiß man es eigentlich, weil es ist irgendwie sonst nichts so hell gerade am Himmel. Und wenn man dann noch ein bisschen länger wach bleibt und vielleicht noch jetzt gerade Mitte August noch schaut, ob man noch ein paar Perseiden erhascht oder so, dann sieht man am Osthorizont noch einen dritten Planeten aufgehen. Ein hell orange-rötlicher Punkt.
Mars!
Genau, Mars. Mars, der rote Planet. Yay! Mars ist auch zu sehen. Und der, quasi, der wir bewegen uns gerade auf ihn zu im Moment. Das heißt, die Erde überholt ihn gerade so.
Werden wir zusammenstoßen?
Auf der Innenbahn, nein. Glücklicherweise. Fast hätte ich leider gesagt, aber dann ist mir eingefallen, dass das ja gar nicht so gut wäre für uns. Genau. Und das heißt, er wird jetzt irgendwie langsam immer heller und größer und ist aber schon ganz schön gut zu sehen. So ab Mitternacht ungefähr. 12:30 in der Nacht sieht man den Mars. Mhm.
Und Mars kann man auch immer gut erkennen. Also im Gegensatz zu wie Jupiter Venus unterscheiden kann knifflig sein, aber Mars ist eigentlich immer gut zu erkennen. Also Mars ist auch immer hell und im Gegensatz zu den anderen Planeten, also Jupiter, Saturn, Venus, die alle eher so gelblich, weißlich leuchten, erkennt man beim Mars doch deutlich, dass er rötlich leuchtet und man könnte ihn höchstens noch irgendwie mit einem roten Stern wie Betelgeuse oder so verwechseln, aber wenn eben das eine hell leuchtet, also gleichmäßig leuchtet, das andere flackert, ach.
Funkelt.
Ja, danke. Funkelt. Dann weiß man, das eine, das was nicht funkelt, ist der Mars und das andere ist eben der Stern. Also Mars ist einer der Planeten, die man wirklich leicht erkennen kann. Und weißt du, was auf dem Mars passiert ist?
Da hat Ray Bradbury die Mars-Chroniken geschrieben. Nein, keine Ahnung.
Die mysteriöse Riesenwolke ist zurück.
Oh Gott.
Bringen Sie sich in Sicherheit.
Wenn die mit den Bärtierchen vom Mond irgendwie, dann ist aber hier...
Ja, dann wenn die da rauf. Nee, das ist natürlich eine coole Geschichte. Also ich habe auch die Schlagzeile gelesen und dachte, was wollen die jetzt schon wieder? Aber tatsächlich ist sie jetzt, die Schlagzeile, mysteriöse Riesenwolke über Mars-Vulkan ist zurück und steht in der seriösen Zeitung und ist tatsächlich gerechtfertigt. Also ich hätte die auch nicht anders gemacht. Es geht tatsächlich um den zweitgrößten Vulkan des Sonnensystems. Ja, gleichzeitig auch der zweitgrößte Vulkan des Marses, weil der größte Vulkan und damit auch der größte Berg, wir wollen ein paar Superlative unterbringen, der größte Berg des Sonnensystems ist auch auf dem Mars, der Olympus Mons. Und der zweite ist der Arsia Mons. Nicht Asia, sondern Arsia. Mhm. Ja, der ist 20 Kilometer hoch und der Berg hat einen Durchmesser, also der Schildvulkan 110 Kilometer, also ist ein ordentliches Ding vom Berg. Da muss sich der Messner auch anstrengen, wenn er den irgendwie noch schaffen will. Und über diesem Berg bildet sich momentan so jeden Tag morgens ungefähr so eine Wolke, 20, 30 Kilometer hoch über dem Vulkan, bildet sich eine extrem lange, dünne Wolke, die fast 2000 Kilometer lang sein kann.
Wissen wir, woraus diese Wolke besteht? Oder ist genau das Mysterium?
Ja, also wir wissen auf jeden Fall, dass es nicht irgendwie Vulkanismus ist. Ja, also es hat jetzt nichts damit mit dem Vulkan zu tun. Da kommen, die sind alle tot, die Vulkane auf dem Mars. Da kommt nichts raus. Man hat wirklich gesehen, dass die immer so, wenn der Mars hat ja ein bisschen Atmosphäre, ja. Der hat ja eine sehr dünne Atmosphäre, aber eben ein bisschen Atmosphäre ist noch da. Und das ist vermutlich das, was diese Wolke macht in der Atmosphäre. Und zwar ist es ein Jahreszeitenphänomen. Ja? Also man weiß, dass die immer zur gleichen Zeit im Marsjahr kommt. Zwar immer dann, wenn auf der südlichen Hemisphäre Sommersonnenwende ist, dann gibt diese, bildet sich diese Wolkenformation, die entsteht eben, dann löst er sich wieder auf am Ende des Tages, dann am nächsten Tag kommt es wieder für so ein paar Monate lang. Man weiß nicht genau, wie sie entsteht. Das ist das Mysterium. Ja? Man weiß nicht genau, was sie entsteht. Man geht davon aus, oder das weiß man, dass sie aus Wasserdampf entsteht. Das hat man untersuchen können. Aber wie gesagt, wo sie genau, warum sie genau sich so bildet, warum sie so dünn ist, das weiß man nicht. Ja? Also, es hat mit Luftströmen zu tun, die halt dann irgendwie von diesem Berg gelenkt werden. Also die bilden sich immer an der vom Wind abgewandten Seite die Wolke und dann warum dieser Wind, warum das gerade diese Jahreszeit ist, warum da immer der Wind diese Wolken entstehen lässt, also wie diese ganzen meteorologischen Bedingungen zusammenwirken, dass eben diese Wolke so regelmäßig entsteht, das ist eben noch unbekannt. Diese Mechanismen kennt man nicht und drum ist sie mysteriös. Hm? Aber sie ist zurück.
Und sie sieht ziemlich cool aus.
Echt?
Ich finde, sie sieht echt irgendwie, also wenn man sich das auf Bildern anschaut, ist irgendwie so wieder so typisch so der erste Gedanke, na klar, da bricht ein Vulkan aus, ne? Mhm. Also wenn man das nicht weiß, wenn man nicht weiß, dass der Mars nicht mehr geologisch aktiv ist, ne? Denkt man sich echt, boah, voll die Action.
Mysteriöse aber, Riesenwolke.
Ja, mysteriös. Sachen gibt's im Sonnensystem.
Regnet die sich denn ab oder verschwindet die einfach so?
Ich glaube, Regen wird schwierig am Mars, weil da der Luftdruck so gering ist, dass du kein flüssiges Wasser kriegst. Also eher nicht. Okay. Also kann ausfrieren vielleicht, das kann hinhauen, aber regnen wird es nicht. Ja,
ja.
Der Mars. Ich bin zu Ende mit Mars.
Genau, das ist die Mars-Geschichte. Also das sind die drei Planeten, die wir gerade sehen. Jupiter, Saturn und dann ein bisschen später in der Nacht Mars. Und alle drei ziemlich hell, nicht funkelnd, nicht zu verfehlen. Und was man noch so sehen kann, ist, wenn es um helle Punkte am Himmel geht, und was immer ziemlich cool ist, finde ich zumindest.
Helle Punkte am Himmel.
Ein UFOs. Heller Punkt, der sich bewegt.
Ja, UFOs.
Genau.
Aliens. Gibt irgendwie, seit die Handykameras besser geworden sind, gibt es keine UFO-Sichtungen mehr, oder?
Ja, komisch, hm? Ja. Ich glaube, die Außerirdischen haben da irgendwie Wind davon gekriegt, dass sie jetzt leichter nachzuweisen wären und kommen nicht mehr. Ja. Schade eigentlich. Aber nein, es sind natürlich nicht UFOs, sondern es sind Menschen im Weltraum. Das ist die Internationale Raumstation. Mhm. Die ist ziemlich cool zu sehen und auch ungefähr so hell wie die Planeten, die man im Moment sieht. Also um einiges heller als die helleren Sterne. Funkelt natürlich auch nicht, aber bewegt sich sehr schnell. Also man weiß, dass es dann kein Planet mehr sein kann, weil die bewegen sich zwar auch, aber nicht so schnell über den Himmel.
Also die Raumstation kann man eigentlich kaum nicht sehen, wenn sie sichtbar ist. Es ist wirklich mittlerweile sehr extrem hell. Also das ist wirklich, wenn sie da gerade rüberfliegt, dann gehört es zu den hellsten Punkten am Himmel und man sieht deutlich, die zieht deutlich schnell ihre Runden. Also die zieht da über den Himmel und ist extrem hell. Das kann man, sie blinkt doch nicht rot-grün wie ein Flugzeug oder so. Ja. Also wenn die Raumstation gerade rüberfliegt, dann merkt man das auch und weiß, dass sie das ist.
Ja, und es ist ziemlich cool, weil die fliegt in 1,5 Stunden einmal um die Erde. Das heißt, wenn man wieder lang genug wartet, also wie vorher bei der Astronomie muss man mal lang genug warten, dass Dinge passieren, dann sieht man sie sogar zweimal hintereinander mit einer bisschen abgeänderten Bahn. Also sie bewegt sich quasi so spiralförmig um die Erde und dann könnte man sie, wenn man lang genug wartet, 1,5 Stunden quasi dann nochmal über den Himmel.
Wie hoch muss ich gucken? Also wie weit über den Horizont? Das ist immer so, abgesehen davon, dass ich die Himmelsrichtung aus dem Stand immer nicht weiß, also in welche Himmelsrichtung ist, ne? Also ich weiß schon, wie die heißen, aber
genau,
mein
also
Problem
sie
ist,
kommt,
dass ich gar nicht weiß, wie weit ich meinen Blick heben müsste.
Na, sie bewegt sich, sie geht, sie erscheint am Horizont, meistens in der Südwestgegend und bewegt sich dann nach oben, hoch über den Himmel und geht auf der gegenüberliegenden Seite wieder unter, also verschwindet wieder. So bewegt sie sich meistens.
Ja, also wie hoch sie jetzt genau fliegt, hängt natürlich davon ab, welchen Überflug du jetzt erwischt, ob es jetzt, weil die sich ja alle 90 Minuten ein bisschen ändert. Aber ich meine, für sowas, das kann man, da gibt's Technik dafür. Also das, man kann sich überall im Internet irgendwie heavensabove.com oder sonst wo bei der NASA, bei der ESA, überall gibt Seiten, wo man sich genau für den eigenen Standort anzeigen lassen kann, wann das Ding rüberfliegt, wo es kommt mit Karte und wie hell es ist. Es gibt Apps, die schicken dir eine Push-Nachricht. Ja, jetzt ist die ISS am Himmel und so weiter, also da gibt es Technik, die einem das durchaus erklären kann.
Genau, Spot the Station ist auch eine gute Seite. Spot the Station.
Spot the Station. Ja, ich habe so eine, wie heißt die App? Skyview oder so ähnlich. Ja,
da geht das auch, ja. Aber ich finde es schon extrem cool, einfach diese Vorstellung, da fliegen Leute durch den Weltraum. Ja. Und es sind die ganze Zeit Leute da oben. Irgendwie seit 15 Jahren, glaube ich, mittlerweile oder mehr, ist die Raumstation quasi durchgehend von Menschen bewohnt. Mhm. Ne? Und es sind immer mindestens 3 Leute im Weltraum, manchmal sogar 6.
Haben wir eigentlich schon eine Lösung dafür, wenn das Ding mal nicht mehr betrieben wird?
Dann wird es, wenn es nicht mehr betrieben wird, dann wird sie zum Absturz gebracht werden, gehe ich fix davon aus. Weil was soll man sonst machen? Damit wenn wir allein rumfliegen lassen, kannst du nicht, weil dann stürzt die von selbst ab. Und wenn sie schon abstürzt, dann will man das doch irgendwie gezielt machen, damit sie da hinfällt, wo sie keinen Schaden anrichtet. Also das ist, gehe ich davon aus, dass das hat man bei der Raumstation Mir so gemacht. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das bei der ISS genauso passieren wird.
Wir wollen doch eine Raumstation haben eigentlich, oder haben wir da keinen Bock mehr drauf?
Ja, kommt drauf an, die Chinesen bauen schon wieder eine. Also die haben die haben schon ein paar gebaut und die bauen halt die haben auf jeden Fall Bock drauf, ob jetzt Europa, Amerika, Russland, da gibt's auch, es kann sein, dass die USA jetzt irgendwie das canceln, dann macht vielleicht Russland seinen Teil alleine weiter, es kann sein, gibt auch immer wieder Gerede, dass das Zeug privatisiert wird, dann kauft vielleicht Elon Musk das Zeug und weiß nicht, installiert doch Flutlichter drauf, um uns noch mehr zu nerven, um uns noch mehr auf die Nerven zu gehen mit dem Zeug, also ich habe keine Ahnung, wie da die Pläne sind, aber wir haben ja, bei Elon Musk habe ich auch noch eine aktuelle Nachricht dazu, wir haben ja schon oft genug über dessen Satelliten geschimpft, die den Astronomen und Astronomen den Blick verstellen. Es sind jetzt vor ein paar Tagen wieder neue, die 10. Starlink-Mission von SpaceX mit hochgeflogen und diesmal hat SpaceX auch jetzt auf die Kritik, ich würde sagen die Empörung der Astronomie reagiert und ihre Satelliten abgedunkelt, also mit einem Visier ausgestattet,
damit die nicht mehr so hell. Hast du das nicht schon mal erzählt oder hat mir das irgendjemand anders erzählt?
Ich habe erzählt, dass sie es machen wollten.
Ah, okay.
Und jetzt machen sie es, sind die hochgeflogen. Es ist auch die Frage, ob das jetzt wirklich funktioniert. Das Ding ist, die haben zuerst einen Testsatelliten gestartet. Der hat aber noch keine, mit diesem Visierdingens, der hat seine eigentliche Umlaufbahn aber noch gar nicht erreicht. Also man weiß noch gar nicht, was das bringt und ob das was bringt. Aber sie haben auf jeden Fall schon die nächsten Dinger hochgeschickt mit diesem Visier. Also ich bin fraglich, ob das, vor allem es sind jetzt 500, das wären ein paar 10.000. Amazon schickt auch gerade sein eigenes tausende satellitenstarkes Netzwerk, fängt an, das aufzubauen. Also das, was die machen, weiß kein Mensch. Also diese Satelliten, die, ich glaube, die werden noch große Probleme schaffen, glaube ich. Aber wir werden es sehen.
Ja, aber
jedenfalls, es geht weiter. Also, ja, aber das kann man ja anders auch lösen.
Ja.
Behaupte ich mal.
Ja, aber es ist dann nicht so cool.
Ach, ich weiß nicht, ist das cool? Die Satelliten sind nicht, nee.
Ja, es ist genauso cool, wie wenn man ein Rennauto in den Weltraum schießt.
Oh, da machst du dir jetzt Feinde damit. Da habe ich mir so viel Feinde gemacht, wie ich darüber gemeckert habe.
Das Scheißding fliegt jetzt wirklich da oben rum, ne?
Ja, das Scheißding fliegt jetzt wirklich da oben rum. Ich meine, was ist mit dem? Ja, wirklich. Also mich ärgert das auch sehr. Findest du das cool?
Was, ich?
Ja.
Also dann hätte ich es nicht Scheißding genannt. Ich finde es total dämlich. Also das kann man ja machen und dann lässt man es aber hinterher verglühen oder so. Aber es fliegt da oben im Auto. Also nee. Naja. Aber wo ist das Ding denn jetzt?
Fliegt mit einer Puppe mit einem Raumanzug an drinnen irgendwie. Ich meine.
Das ist jetzt in irgendeiner Umlaufbahn ist das Ding jetzt oder wie?
Ich habe keine Ahnung, was sich das rumtreibt, aber...
Haben sie es nicht Richtung Mars geschickt irgendwie, aber die Berechnungen nicht gescheit gemacht und es fliegt jetzt einfach irgendwo hin?
Ah, es gibt eine Webseite, die heißt whereisroadstar.com.
Ah, ich habe gerade gegoogelt, ja.
Where is Starman?
Ja, so hieß der, der hat einen genannt, Starman. Wo ist er denn? Ah, da, der ist gerade zwischen Erd- und Marsbahn ist er gerade irgendwo.
Naja.
Ja, also den Mars haben sie eindeutig verfehlt, glücklicherweise.
Ich würde was, sagen wir mal so, diplomatisch ausgedrückt, ich würde was anderes mit meinem Geld machen, wenn ich so viel Geld hätte.
Mhm. Ja, es illustriert halt die Absurdität von extrem reichen Individuen, finde ich. Ne?
Absolut.
Warum leben wir überhaupt in einer Gesellschaft, in der es einzelne Personen gibt, die über Milliarden von Geld verfügen, es ist, ja. Aber das ist ein anderes Thema.
Das fragst du in der Wirtschaftsheilige Podcast, bitte, ja.
Dass jemand Milliardäre braucht, ist ein anderes Thema, ja.
Ist eigentlich ziemlich klar, ja. Ja, genau. Das, ich rede es dann nachher mit den Ökonomen drüber.
Genau,
und dann
die erzählen mir dann was anderes. Nee, die sind beide an der Uni, sind auch nicht reich.
Mm.
So,
ja.
Jetzt habe ich einen Anschluss mal. Ich verpasse die ganze Zeit den Anschluss, weil wir immer so abschweifen, aber das ist ja auch Sinn der Sache, ne?
Ja, wir waren bei den Satelliten und bei der ISS.
Genau, wir waren bei den hellen Punkten, also bei den Punkten, die nicht funkeln, sich nicht bewegen.
Was ist denn eigentlich der hellste Stern, den ich sehe, wenn ich dann nach oben gucke?
Sich bewegen. Ah, das kommt daran, wann du nach oben guckst und wo du bist. Also hier jetzt im Sommer ist es die Vega. Mhm. Die Vega ist der hellste Stern. In der Nacht, genau. Am Tag ist es die Sonne.
Ja.
Und allgemein ist auf der Nordhalbkugel der hellste Stern, den man bei uns so sieht, ist der Sirius.
Mhm. Auf der Südhalbkugel auch, oder?
Ah, you Sirius? Ja, stimmt, der ist ziemlich nah.
Ja, aber der Sirius ist der hellste Horizont, Stern überhaupt.
Also den sieht man quasi von Norden und Süden. Der ist der hellste Stern überhaupt, genau.
Ach.
Genau, den sieht man im Moment gerade nicht, weil das ein Stern ist, den man nur im Winter sieht. Also der ist jetzt gerade quasi auf der Himmelsseite, auf der auch die Sonne ist. Und drum
warum ist der hellste? Ist er so groß oder ist er so heiß oder ist der?
Der ist nah.
Ach so, okay.
Der ist nah an uns dran, genau. Der ist ungefähr 8 Lichtjahre von uns entfernt, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist recht nah. Mhm. Genau, es geht ja noch. Also ist schon ziemlich weit weg eigentlich, aber für einen Stern ist es ziemlich nah. Also der nächste Stern an uns dran, außerhalb des Sonnensystems, ist Alpha Centauri, beziehungsweise das System Proxima Centauri, Entschuldigung. Und er ist irgendwie gut 4 Lichtjahre von uns entfernt. Und Sirius ist halt ein bisschen heller als der Proxima Centauri und ist zwar ein bisschen weiter weg, aber eben quasi genug.
Proxima siehst du mit freiem Auge überhaupt nicht.
Okay. Sieht man gar nicht?
Proxima siehst du mit freiem Auge nicht.
Okay, verstehe. Na, ich kenne mich wirklich gut aus, wie man sieht am Sternenhimmel.
Das ist ja Südhimmel.
Dunkelsterne.
Genau. Gute Ausrede. Genau. Also der Sirius ist quasi ist ein großer Stern, aber hauptsächlich deswegen so hell, weil er einer der nächsten Sterne an uns dran ist.
Mhm. Wir waren immer noch bei den hellen Punkten, ne? Punkeln.
Von Köln, genau. Und was auch cool ist, ist natürlich Beta Geuze, auch ein ziemlich heller Stern. Das ist der rote Riese im Orion, den kennen wahrscheinlich viele Leute so vom Himmel, den Orion, das Sternbild Orion kennen.
Ja, ne, vor allem Beta Geuze war ja in den letzten Monaten ständig in den Medien mit dem Ding, wo das so dunkel geworden ist und keiner hat gewusst, warum.
Ach, das
und
war
alle
Beta
haben
spekuliert,
ob er jetzt explodiert und so weiter, genau.
Genau, und der ist, den sieht man jetzt
Prefect
auch.
Daher, ne?
Ja, genau. Und den sieht man jetzt auch schön langsam jetzt dann ab August wieder ganz früh in der Früh. Also jetzt sind wir schon so in Richtung, wir gehen schon wieder in Richtung Herbst und jetzt kommen quasi die Wintersterne wieder. Und Beta Geuze ist halt ziemlich cool, weil das der Stern ist, der ja in nächster Zukunft, auf astronomisch nächster Zukunft, also in ein paar Millionen Jahren, als Supernova explodieren wird. Und diese Explosion wird natürlich von der Erde zu sehen sein und zwar wird die so hell sein wie der Vollmond.
Wow. Aber das wird zu unseren
und
Lebzeiten.
Ich sage es jetzt extra, weil ich weiß, dass das den Florian so ärgert, wenn man sowas sagt.
Das wird
es könnte zu unseren Lebzeiten passieren. Es ist tatsächlich so, dass das quasi jeden Moment passieren könnte. Aha. Es ist halt nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Sterne sind ja sehr langlebig. Also unsere Sonne zum Beispiel, die lebt ungefähr 10 Milliarden Jahre lang, eine Lebenszeit von 10 Milliarden Jahren und ist jetzt ungefähr so 4,5 bis 5 Milliarden Jahre alt. Also ist so in der Hälfte ihres Lebens angelangt. Und dieser Riesenstern, Beta Geuze, der ist nur knapp 10 Millionen Jahre alt. Also nicht Milliarden wie die Sonne, sondern Millionen, sehr, sehr jung. Ne? Aber diese Sterne, diese riesigen Sterne, die leben einfach auch sehr schnell. Also die verbrennen ihren ganzen, oder verschmelzen ihren Wasserstoff, Brennstoff sehr schnell zu Helium, sind viel heißer, viel dichter und so weiter. Da geht alles viel schneller. Und drum hat er auch nur eine Lebenszeit von knapp 10 Millionen Jahren.
Okay.
Das heißt, der ist ungefähr so alt, wie er erwartet wird, dass er maximal wird. Und es ist natürlich knapp 10 Millionen Jahre, könnte jetzt sein, dass der quasi morgen explodiert oder in ein paar 100.000 Jahren oder so. Ne? Und alles, was dazwischen ist, ist ja, dementsprechend ja, wahrscheinlich oder unwahrscheinlich.
Wenn das,
ja,
Ding explodieren, quasi in den nächsten, wenn das Ding explodieren würde, wie lange würden wir diesen zweiten Mond sehen?
Also es ist natürlich nicht so groß wie der Vollmond. Es ist nur so hell wie der Vollmond. Okay. Es wäre ein Punkt,
ja,
der so hell wäre wie der Vollmond.
Ach, schade.
Aber immer noch nur ein Punkt. Okay. Also es wäre keine, es wäre nicht jetzt die Explosion als quasi Riesenwolke, Explosions-Kaboom-Wolke,
ja, so am Himmel zu sehen,
so groß
gesehen,
wie der Vollmond. Ja,
aber wie lange würde man das sehen?
Flo immer so sehr an diesen Nachrichten, dass man sich das dann so vorstellt, das wäre das irgendwie die Wahnsinnsexplosion, ja, die so groß ist wie der Vollmond. Nein,
und
so
alles
hell
rappelt und wackelt.
Und das ist aber schon auch cool. Genau.
Aber wie lange bleibt das hell?
Der wäre am Tag zu sehen, ne?
Wie lange bleibt das hell? Also ist das eine Explosion, die wie so ein was weiß ich, so ein Silvesterböller Peng macht und dann weg ist? Oder dauert das
vielleicht
ein paar Tage?
Na, das bleibt schon einige Zeit. Wie lang genau, weiß ich jetzt gar nicht. Das dauert auf jeden Fall ein paar Tage.
Okay.
Wahrscheinlich sogar ein paar Wochen.
Ja, also andere Supernova, die wir also im Laufe der Zeit gesehen haben, also jetzt die nahegelegene Supernova, die momentan, die wir beobachten, wissenschaftlich beobachten, die werden ja meistens in anderen, nicht meistens, ausschließlich in anderen Galaxien beobachtet, mhm, mit Satelliten, also da sieht man mit freiem Auge gar nichts. Wir warten schon seit langer, langer Zeit auf eine Supernova in unserer eigenen Milchstraße. Es ist ein bisschen fies, also die letzte Supernova in unserer eigenen Milchstraße, die wir beobachtet haben, war im Jahr 1604, wenn ich mich richtig erinnere, das hat doch Kepler damals noch beobachtet, und mit freiem Auge, weil das Teleskop gerade erst erfunden wurde. Das heißt, damals hat Kepler diese Dinger noch Nova genannt, weil er dachte, es wäre was Neues, ja, ein neuer Stern. Heute, also man hat es gesehen damals, wirklich über Wochen und teilweise sogar Monate hinweg gesehen, diese Supernova, diesen neuen Stern am Himmel. Man hat damals keine Ahnung gehabt, was es ist, man hat es falsch benannt. Jetzt hätten wir super Teleskope, wir wüssten, was das Zeug ist, wir stünden quasi bereit, um dieses Ding zu beobachten, mit
passiert,
allen Regeln der Kunst, mit allen Augen, und das kommt einfach nicht. Also im Schnitt würde man erwarten, statistisch, dass so alle 100 Jahre so ein Ding zu sehen ist. Ja, und wir warten schon 400 Jahre drauf. Wir wissen, dass zwischendurch welche stattgefunden haben. Ja, aber halt gerade da, wo wir sie nicht sehen konnten, irgendwie zwischen Staubwolken am anderen Ende der Milchstraße und so weiter. Also wir warten halt drauf. Aber wenn es kommt, ja, also man hat mit freiem Auge so Wochen bis Monate kann man das sehen, mhm, und mit Instrumenten natürlich noch deutlich länger.
Mhm. Und wir haben Supernova in anderen Galaxien ja auch beobachtet in der Zwischenzeit. Halt nur in unserer eigenen Milchstraße, wo sie quasi dann fast mit freiem Auge zu sehen wären, je nachdem, wo sie sind, ne? Da haben wir keine beobachtet. Aber in anderen Galaxien haben wir diese explodierenden Sterne sehr wohl beobachtet. Also diese Explosionen sind so gewaltig, dass man die in einer anderen, weit entfernten Galaxie außerhalb der Milchstraße sehen kann.
Schon Wahnsinn.
Mit einem Teleskop, mhm, natürlich. Ja, das sind die energetischsten Phänomene, die es gibt im Universum.
Ich bekomme zunehmend Lust, mir ein Teleskop zu kaufen, aber so mitten in Berlin ist es ein bisschen für den Arsch, ne?
Ja.
Ich weiß, wenn du ein bisschen Wasser, du kannst ihm ein bisschen so gerade auf den Mond angucken,
ja,
Ringe
Mond
Saturn
cool,
an, kannst du
ja
angucken, die Jupitermonde kannst du angucken, und du fährst ja auch durch die Gegend, das packst in deinen Bus rein, und ja, wenn du da wieder auf einer Insel bist oder sonst wo, dann packst du es aus. Musst halt entsprechend beraten lassen,
ja,
welches du da brauchst, mit welcher Montierung und so weiter, dass das halt wirklich alles so funktioniert und transportabel ist. Mhm. Aber wie gesagt, da im Fachhandel, ich kriege immer Anfragen von Leuten, die mir schreiben, ich will mir ein Teleskop kaufen, was soll ich kaufen? Ich sage immer, kann ich ja nicht sagen. Geh in Fachhandel, weil das hängt von so vielen extremen Faktoren ab, von dem genauen Einsatzzweck, vom Geld und alles. Geh zu den Leuten, die sich wirklich auskennen. Vor allem, weil wissenschaftliche Astronomen, so wie ich, meistens nicht unbedingt auch Ahnung von Hobbyastronomie haben, weil ja die Teleskope, abgesehen davon, dass ich so Theoretiker bin und zu Kopien noch ein Teleskop geschaut habe, die Teleskope, das sind halt wie riesige Geräte in Sternwarten. Ja, das ist ein komplett anderes Ding als so ein Teil, das du dir selbst kaufst. Also da habe ich genauso wenig Ahnung wie der, ich weiß, durch welches Ende man durchgucken muss. Ja, aber ansonsten sind da wirklich die Hobbyastronomen der Fachhandel deutlich besser geeignet, das zu beraten, als die professionellen Astronomen es sind.
Ja, und wenn du dich selber siehst in einem Teleskop, war es das falsche Ende. Ja. Aber ich finde es ja auch einfach ganz cool, sich einfach so auf einer Wiese hinzulegen und nach oben zu schauen und das Ganze einfach auf sich wirken zu lassen. Also ich habe auch kein Teleskop. Und ja, ich denke mir auch ab und zu mal, ja, ein Teleskop haben wir schon cool und so. Man kann da natürlich schon ziemlich coole Sachen damit sehen, die man mit freiem Auge nicht sehen kann. Aber dieser Gesamteindruck, finde ich, ist ja eigentlich das, was dann so richtig auch, dieses Rundherum-Erlebnis, ne, was einen so richtig beeindruckt. Und einfach zum Beispiel die Milchstraße. die sieht man, also ja.
Von Berlin aus wahrscheinlich
nicht so gut. Von Berlin aus nicht so gut, von Wien aus auch nicht so besonders gut. Da muss man schon echt wo hingehen, wo es dunkel ist. Obwohl es muss jetzt nicht irgendwie stockfinster sein. Man sieht die Milchstraße dann schon auch schnell mal.
In den Tropen hatte ich das mal, also auf irgendeiner Insel, dass du dann wirklich dieses Band über dir so siehst. Mhm. Das ist schon auch ein sehr beeindruckendes Ding. Also auch ein sehr beeindruckendes Gefühl.
Total, man kriegt einfach so dieses 3D-Gefühl. Ne? Ja, man kriegt dann irgendwie so dieses Gefühl, da ist man drin, diesem gigantischen Ding. Und es sind ja auch alle Sterne, die man am Himmel sieht, Teil der Milchstraße. Ja. Also nicht nur dieses Band. Ja. Ne? Das Band, das Licht der Sterne, die quasi auf der anderen Seite der Milchstraße sind, die ganz weit von uns weg sind und die man deswegen mit unseren Augen gar nicht mehr quasi als einzelne Sterne, als einzelne Punkte auflösen kann. Mhm. Der Rest der Sterne, die man am Himmel sieht um uns herum, das sind die, die quasi näher an uns dran sind und darum sind sie quasi überall um uns herum am Himmel zu sehen.
Daher kommt das.
Ja, also ich habe die Milchstraße.
Klar.
Ja, man kann sich die stelle die Milchstraße als Scheibe vor. Ja, also einfach so eine Scheibe voll Sternen.
Ja, klar.
Und wir sitzen halt an einem, in dieser Scheibe an einem Ende. Wenn du in der Scheibe quasi nach oben guckst und nach unten guckst und wir sind am Rand der Scheibe, also wenn du quasi zum äußeren Rand guckst, dann sind da überall weniger Sterne, als wenn du Richtung Zentrum guckst. Mhm. Ja, und das heißt, die Sterne in unserer Umgebung, die wir sehen, das sind die, die halt über uns, unter uns oder halt quasi Richtung äußerem Rand liegen. Und wenn wir dann dahin gucken, wo die ganzen anderen Sterne sind, wirklich ins Zentrum der Milchstraße gucken, dann gucken wir genau dahin, wo die ganzen anderen der ganze Rest der 100 Milliarden Sterne ist. Und das sehen wir dann eben als nur dieses wolkenartige Ding, dieses Band der Milchstraße. Mhm. Aber es ist alles Milchstraße. Wir sehen am Himmel keine Sterne, die nicht zur Milchstraße gehören. Du kannst vielleicht andere mit ein bisschen, wenn es noch dunkler ist, kannst du vielleicht mit ein bisschen Glück und Wissen und vielleicht ein Teleskop oder Fernglas die Andromeda-Galaxie sehen, also eine andere Galaxie, aber andere Sterne
aber
aus anderen Galaxien.
Die sieht dann wahrscheinlich auch aus, als wäre sie einfach nur ein Stern, ne? Also ein Lichtpunkt.
Ich habe es früher mal, wie ich mich als Jugendlicher ein bisschen auch noch so hobbymäßig quasi geschaut habe, da habe ich wirklich mit freiem Auge geschaut, mit Fernglas geschaut. Und wenn es wirklich dunkel ist und du lange, lange genug in die Dunkelheit starrst, dass deine Augen sich wirklich
das
quasi.
Das klingt jetzt sehr spannend.
Ja, ich war
starre lang genug in die
Dunkelheit. Ja, ich war ein grufti Jugendlicher. Ich habe immer nachts immer draußen gesessen und habe bedeutungsvoll in die Dunkelheit gestarrt.
Und plötzlich die Galaxie.
Und Nietzsche rezitiert. Genau.
Genau. Ja, und dann irgendwie Lacrimosa gehört dazu und so. Ja.
Ein Emo quasi.
Nee, aber du musst damit nicht lange genug, dass deine Augen wirklich ganz adaptiert sind und wenn der Himmel wirklich dunkel ist und du weißt, wo du hinschauen musst, dann kannst du mit freiem Auge eben da wirklich so ein nebelartiges Fleckchen erahnen. Ja, also keinen Lichtpunkt, sondern wirklich so ein nebelartiges Fleckchen. Und wenn du dann eben mit einem optischen Instrument hinguckst, dann kannst du das Fleckchen ein bisschen besser erkennen. Und das ist dann eben tatsächlich die Andromeda-Galaxie. Und damit möchte ich vielleicht noch die letzte Nachricht aus der Wissenschaft zu dem Thema bringen, denn, und ich zitiere wieder hier eine Schlagzeile, ganz aktuell von gestern, also von heute aus gesehen gestern, von der Europäischen Südsternwarte, ALMA, dieses große Radio-Mikrowellen-Teleskop-Array, ALMA findet das am weitesten entfernte Ebenbild der Milchstraße, Untertitel: Die Galaxie ist verzerrt und erscheint als Lichtkranz am Himmel. Mhm. Also wir haben eine Galaxie gefunden, laut Schlagzeilen, die unserer Milchstraße ähnlich ist, ein Milchstraßenzwilling und zwar extrem weit entfernt. Und was das alles bedeutet, das werde nicht ich erklären, das übergebe ich an Ruth, weil Ruth ist ja auch ebenso wie ich ausgebildete Astronomin, Doktorin und ihr Spezialgebiet sind leider nicht die Asteroiden, aber ihr Spezialgebiet sind die Galaxien. Und deswegen hat sie das Paper gelesen dazu und erklärt jetzt, was es mit dieser seltsamen Schlagzeile, die mir ein bisschen komisch erschienen ist, auf sich hat.
Genau. Und in diesen Galaxien gibt es natürlich jede Menge Asteroiden, Florian. Yeah. Also keine Sorge, sie sind überall. Aber ja, ich finde die ganzen Galaxien ein bisschen interessanter als ihre Einzelteile. Diese Galaxie ist extrem cool. Ich habe das irgendwie gestern am Abend noch gesehen, diese Nachricht. Mhm. Und habe mir gedacht, wow, vor allem das Bild. Also wenn man nach dieser Schlagzeile irgendwie googelt, dann kommt eh auch gleich dieses Bild. Das schaut auch ziemlich arg aus. Ich finde, es schaut ein bisschen aus wie Mordor oder
das ist
so.
Das ist der Ring, ne? Also der Ring,
ja,
der
genau.
Gerade in der Lava verschwindet.
Ja, genau, der Ring. Das schaut aus wie der Ring, der gerade in den Schicksalsberg hineinfällt. Ja, und da ist natürlich das Erste, was man sich dann denkt, ist irgendwie so, wie ist jetzt das ein Ebenbild der Milchstraße? Das ist ein brennender Ring.
Ja, vielleicht leben wir ja in einem brennenden Ring und finden das einfach nur völlig normal. Johnny
Cash-Galaxie.
Ring on fire, genau. Und es ist aber, das ist die coole Methode, mit der sie diese Galaxie beobachtet haben. Es geht da um eine Galaxie, die 12 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist.
Boah.
Darf 12 ich besser wissen? Milliarden. Was?
Darf ich besser wissen?
Ja.
Das Licht hat 12 Milliarden Jahre gebraucht, um zu uns gekommen. Nein, aber das habe ich schon. Das ist wirklich. Nein, da habe ich wirklich. Nein, das ist wichtig. Das ist wichtig, denn da habe ich schon oft genug dann irgendwie. Wenn man das nämlich nicht dazu sagt, ja, dann fängt man sich früher oder später, meistens früher, immer irgendwie in der Diskussion ein, wo es darum geht, irgendwie, ja, wie weit ist es jetzt wirklich entfernt und was heißt das, weil das Universum dehnt sich ja aus und so weiter. Also, das in den 12 Milliarden Jahren hat das unterwegs war, das Universum sich weiter ausgedehnt und so weiter. Also
öffnest du die Büchse der Pandora.
Genau, es gibt auf diesen großen kosmologischen Skalen keine eindeutige Möglichkeit mehr, Entfernungen anzugeben. Es gibt verschiedene Metriken für verschiedene Arten der Entfernung. Es gibt eben die kosmologische Entfernung, es gibt eben eine Helligkeitsentfernung und so weiter. Und um das alles zu umgehen, ja, sage ich bei sowas immer, das Licht hat 12 Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht.
Das heißt, es ist 12 Milliarden Lichtjahre weit nicht entfernt.
Vor allem, es ist ja illustriert auch, wie absurd das Konzept des Jetzt
ist. Ja, das wird, ja so, ja.
Wenn man weiter weg ist von uns. Weil wenn man dann sagt, wie weit ist die denn jetzt von uns entfernt? Ja, was soll das überhaupt bedeuten, jetzt? Unser Jetzt? Oder ihr Jetzt? Oder gibt es ein allgemeines Jetzt für das ganze Universum?
Ja, also ich glaube, über das Nein, Jetzt haben wir schon in der letzten Folge schon mal ausführlich, ich habe mich ausführlich beschwert über das Jetzt. Aber nochmal um anzufangen, diese Galaxie als das, also wie das Bild, das wir sehen, ja, das Bild dieser Galaxie, das ist, dass wir sehen die Galaxie so, wie sie ausgesehen hat, als das Universum gerade mal 1,5 Milliarden Jahre alt war.
Genau. Ja? Also wir sehen sie so, wie sie vor 12 Milliarden Jahren ausgesehen hat. An diesem Ort, wo sie war, vor 12 Milliarden Jahren, wo auch immer der jetzt ist. Ja. Genau, und es ist ein Ring. Und zwar ist es ein Ring, nicht weil diese Galaxie ringförmig ist. Es gibt tatsächlich ringförmige Galaxien im Universum, aber die ist nicht ringförmig. Die Milchstraße ist ja auch nicht ringförmig, sondern frisbee-förmig. Ja. Und ebenso ist diese Galaxie eine Scheibe, ein riesiges Space Frisbee. Sie ist nur ringförmig abgebildet, weil sie durch eine andere Galaxie im Vordergrund, also zwischen uns und der fernen Galaxie, gelenzt wird. Also sie wird vergrößert durch den Gravitationseffekt dieser Vordergrundgalaxie, wird das Bild, wie bei einer optischen Linse eigentlich, abgelenkt. Die Lichtstrahlen werden quasi gebogen, gekrümmt. Und das Bild wird vergrößert und durch diese Krümmung kommt es zu diesem Ring-Effekt. Das ist dieser Gravitationslinsen-Effekt.
Hat die Wissenschaft das also denn auch dann wieder zurückrechnen können?
Genau. Und das ist irgendwie das Coole dran. Also man sieht diesen Ring, beziehungsweise sehen tut man ihn eigentlich nicht. Es ist ja, sind ja Aufnahmen, die mit einem Radioteleskop gemacht worden sind. Das heißt jetzt auch nicht, dass man den hören kann. Also Radio ist nicht das, was wir dann anhören, sondern einfach ja diese Art von Licht, diese Art von elektromagnetischen Wellen, die wir nicht sehen können, Radiowellen, sehr sehr langwellige Lichtwelle.
Ja, das, was Arecibo aufgenommen hat, bevor das Kabel da reingeklatscht ist, die Tage.
Ne? Genau, boah, das war auch ein arges Bild, ha? Habt ihr das gesehen?
Ja.
Das Riesenloch, Wahnsinn. Ja, das wird wahrscheinlich möglicherweise das Ende von
Arecibo nicht schon längst außer Betrieb und kaputt? Die haben doch damit irgendwas, irgendwas war da, Tsunami, Erdbeben, irgendwas war da, wo das Ding so schon mal so kaputt war.
Wirklich?
Ja, ich glaube, das war auch nicht mehr, ich bin mir nicht sicher.
Ja, ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Aber egal, ne? Also es ist irgendwie es ist nicht so ein Einzelteleskop wie Arecibo, sondern es ist so ein Array. Also es sind viele einzelne kleinere Radioteleskope, viele kleine Einzelschüsseln quasi, und Antennen, die man zusammenschalten kann. Und damit kann man quasi ein Riesenteleskop simulieren, ja. Und mit diesem Array, ALMA heißt das, das ist in der Atacama-Wüste auf über 5000 Metern Höhe, ist auch ein ziemlich cooler Ort einfach, mit dem hat man dieses Bild aufgenommen. Und dann hat man eben aus diesem Ring, aus diesem gebogenen Bild, aus diesem gelänzten Bild, hat man das Bild der Galaxie, wie sie wirklich aussieht, jetzt oder damals, damals rekonstruiert. Und dann hat man gesehen, hey, Moment mal, die sieht eigentlich ziemlich so aus wie die Milchstraße. Und daher kommt dieses quasi, dieses Ebenbild. Obwohl sie in Wirklichkeit, wenn man dann auch dieses rekonstruierte Bild sich anschaut, dann jetzt auch nicht so ähnlich ausschaut wie die Milchstraße. Das ist dann immer schon wieder so ein, was die Schlagzeile, Ebenbild. Das ist so wie, die nächste Erde wurde gefunden. Und in Wirklichkeit haben sie halt nur einen Planeten gefunden, der ungefähr mehr oder weniger und so weiter. Ne?
Das ist eins der Lieblingsthemen dieser Sendereihe hier.
Genau, ja, die zweite Erde.
Super Erde, ja, genau. Aber es ist, das Coole daran ist, dass diese Galaxie eine, also es ist einer der ersten Galaxien, es gibt noch ältere Galaxien, natürlich, also die noch früher im Universum quasi schon da waren und die hat man auch schon beobachtet.
Du meinst
also es
noch
ist nicht
weiter
die,
weg.
Quasi, noch weiter weg, genau. Es ist nicht die am entfernteste, da wird kein Satz mehr draus. Ja, es ist nicht wächste. Die Galaxie, die am weitesten, weiten wächste, ja, ist. Aber es ist eine, die sehr, sehr weit weg ist. Und alle, oder die meisten anderen dieser frühen Galaxien, die man beobachtet hat, sind nicht so scheibenförmig, beziehungsweise bewegen sich nicht so wie die Milchstraße in einer geordneten, rotierenden Scheibe.
Also die Sterne in der...
Die Sterne, genau, ja. Also alle Sterne in der Milchstraße, oder fast alle, bewegen sich in dieser Scheibe wie ein sich drehendes Frisbee. Nicht ganz, also die Sterne, die weiter drinnen sind, die näher am Zentrum dran sind, sind ein bisschen schneller. Es rotiert nicht starr wie eine Scheibe, aber es dreht sich, ne, in dieser Scheibenform. Mhm. Und die meisten frühen Galaxien haben eben noch nicht diese stabile Rotationsbewegung, sondern da bewegen sich die Sterne noch viel chaotischer. Ja. Und bei der Galaxie ist das aber nicht so. Das heißt, das ist
eine
ganz junge Galaxie, genau, die aber schon, also dynamisch vom Bewegungszustand der Sterne, sehr ähnliche Eigenschaften hat wie die Milchstraße.
Die Frage, woher die diesen Drall haben, führt wahrscheinlich zu weit, oder?
Naja, alles muss sich bewegen. Also in dem Fall, die Sterne bewegen sich so, wie sie sich bewegen, weil jeder Stern von allen anderen Sternen gravitativ beeinflusst wird. Also ganz normale Gravitationsbeeinflussung. Und
naja, aber sie könnten dann ja auch alle irgendwie wie so ein Ring um den Saturn sich bewegen. Könnten sie ja auch machen und müssten nicht in so Spiralarmen daherkommen.
Ja, wo die Spiralarme herkommen, ist wieder ein anderes Thema. Das weiß Ruth sicherlich auch besser als ich. Mein letzter Stand ist, man weiß es noch nicht so genau.
Okay.
Dichtewellen.
Ah, ja,
die Strahlarme.
Okay. Kannst du dichte Wellen vernünftig erklären? Ich habe das nie so richtig geschafft, erklären, wie dichte Wellen funktionieren. Also anschaulich zu erklären.
Naja, es ist so, dass das die Spiralarme sehen ja nicht, dass die stehen ja auch nicht fix so wie die Arme eines Menschen. Das sind ja nicht immer die gleichen Sterne, die diese Arme bilden, sondern das ist wie eine Welle, die sich durch diese Sternansammlung durchzieht. Also eigentlich wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und die Wasserwellen bewegen sich dann auf der Wasseroberfläche quasi entlang. Und mal sind ein paar Wassermoleküle in der Welle drinnen und dann sind es die nächsten und dann wieder die nächsten. Und genauso sind dann in der Galaxie, in der Milchstraße zum Beispiel, die Sterne dann manchmal verdichtet in diesen Wellen, in diesen Spiralarmen und dann zieht diese dichte Welle, diese Verdichtung einfach weiter. Und die Sterne daneben sind dann quasi Teil dieses Spiralarms. So irgendwie. Es sind einfach Verdichtungen der Sterne in dieser Scheibe.
Ist das wirklich so, dass die Sterne, dass die Abstände dann verdichtet werden? Ich habe das immer so verstanden, dass diese dichte Wellen da durchgehen durch die Scheibe der Galaxie. Und dort, wo die dichte Welle gerade ist, sorgt die dichte Welle dafür, dass sich der interstellare Staub quasi verdichtet, dass neue Sterne entstehen. Neue, junge Sterne sind heiß und hell. Das heißt, dort, wo die dichte Welle gerade ist, oder war, wie sie vorbeigezogen ist, hast du eben jede Menge helle, junge Sterne und da, wo sie halt schon längst durch ist, sind die Sterne alt und nicht mehr so hell. Und deswegen hast du da diese Spiralarme. Aber das ist das, was ich wohl irgendwie geglaubt habe zu verstehen.
Ich glaube, dass sich das schon auch dass die Sterne quasi dichter beieinander auch stehen und dass sie dann quasi, wenn die Dichtewelle vorbeigezogen ist, ein bisschen auseinander driften. Ja. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, so habe ich mir das vorgestellt.
Ganz also Holger, in der nächsten Folge brauchen wir noch mehr Astronomen.
Gott hat das so gemacht, ich sag's euch.
In der nächsten Folge holen wir noch ein paar Astronomen dazu, dann klären wir das.
Noch mehr halbgebildetes Pseudowissen, ja, genau. Ja. Auf jeden Fall ist die, was eigentlich was so ist, ist, dass die Galaxien, wenn sie sich bilden, quasi schon eine Art Drehimpuls haben. Es steht ja nichts still und diese Drehung ist quasi immer schon da. Es ist nur so, dass die jungen Galaxien normalerweise auch turbulenter sind. Also da passiert einfach noch mehr. Da bilden sich viele Sterne in dieser Galaxie, in dieser jungen Galaxie, bilden sich ungefähr 300 Sterne jedes Jahr. In der Milchstraße bildet sich ein Stern jedes Jahr. Okay. Und diese Sternentstehung, das ist ein turbulenter Prozess, ja. Also es bilden sich zuerst diese riesigen Sterne, die nur ganz kurz leben, eben wie Peter Goetzer, ja, die explodieren dann und die bringen Energie in die Bewegung in dieser Scheibe und die bewegt sich dann quasi turbulent, also in alle Richtungen. Und dann, wenn diese Sternentstehung quasi langsam versiegt oder immer weniger wird, weil das Gas ja schon dann verbraucht ist, schon in Sterne umgewandelt ist, dann wird diese Bewegung immer weniger und weniger turbulent und wird mehr und mehr quasi geordnet, kreisförmig. Und darum werden diese Galaxien normalerweise erst quasi später in ihrem Leben zu schönen Scheiben, ne? So wie die Milchstraße. Und es ist aber so, dass diese junge Galaxie eben schon diese geordnete Scheibenstruktur und diese Rotationsbewegung hat. Und das ist ganz komisch, weil das passt einfach nicht zu dem, wie wir glauben, dass Galaxien sich entwickeln und entstehen.
Kann das auch ein Beobachtungsfehler sein?
Ja, das war auch mein erster Gedanke, wie ich den Artikel gelesen habe. Irgendwie. Also ich habe mir dann irgendwie die Daten angeschaut und es sieht eigentlich ziemlich eindeutig aus, finde ich. Also es wird jetzt kann natürlich immer irgendwas schiefgegangen sein, ja. Aber ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich klares, eindeutiges Resultat. Mhm. Und genau, es ist natürlich auch durch einen Peer-Review-Prozess durchgegangen. Also das sage nicht nur ich, sondern das haben andere Leute quasi schon irgendwie im Detail auch abgecheckt. Und ja, also ich glaube, dass das einfach wirklich in dem Fall so zu sein scheint. Ja.
Ja, ich kann nichts hinzufügen, weil ich mich nicht auskenne. Keine
Ahnung. Ich könnte noch ein bisschen cool spekulieren, aber es ist vielleicht...
Ja, was auch noch cool ist, dass diese Galaxie, wenn man sich dann denkt, die Galaxien entwickeln sich quasi und irgendwann werden sie dann so aussehen wie die Milchstraße, normalerweise. Ne? Und dass diese Galaxie aber dann nicht in 10 Milliarden Jahren, wird die nicht jetzt dann auch so ausschauen wie die Milchstraße, weil sie in dem Prozess sich befindet, wo sie noch ganz viele neue Sterne bildet und ihre Masse wird sich dementsprechend erhöhen und sie wird wahrscheinlich auch mit anderen Galaxien zusammenstoßen und wird dann eine riesige elliptische Galaxie bilden. Und von denen gibt es irgendwie weniger im Universum. Aber unsere Milchstraße und die Andromeda-Galaxie, die wir vorhin schon erwähnt haben, unsere Nachbargalaxie, die werden ja gemeinsam, die werden zusammenstoßen und werden gemeinsam auch eine so eine riesige elliptische Galaxie bilden.
Und weißt du, wie sie heißt? Sie hat den Namen.
Milchdromeda?
Fast, Milchkometa ist
sie genannt. Okay, ja. Das wusste ich nicht, nein.
Es passiert zwar erst in irgendwie 7 Milliarden Jahren, aber wir haben ja jetzt schon den Namen gegeben, sicherheitshalber, dass das erledigt ist.
Genau, gut, dass wir das getan haben.
Gucken wir, ob da noch Menschen da
sind. Astronomen sind immer sehr gut mit Namen, genau. Ja. Ja, genau. Aber es ist natürlich extrem cool, weil das ist diese Galaxie, die man bei idealen Bedingungen mit freiem Auge am Himmel sehen kann, diese einzige andere Galaxie, das einzige Objekt am Himmel, das nicht Teil unserer Milchstraße ist, das man mit freiem Auge sehen kann. Und die kommt auf uns zu.
Großer Gott!
Ja! Und es ist schon, ich meine, wir werden es leider verpassen, das Spektakel, weil es noch irgendwie dauert noch ungefähr so knapp, ich glaube, 2 Milliarden Jahre bis zum ersten Treffen, ne? Bis zur ersten Annäherung, durchdringen eigentlich. Es ist jetzt nicht so, dass da die Sterne dann boom, batsch, zusammenstoßen. Da ist ja so viel Platz zwischen den Sternen, dass die einfach durcheinander
durchfliegen. Kann man jetzt schon sagen, wo es anfängt mit dem Zusammenstoß? Also ist die Erde einer der ersten Planeten, also ist unser Sonnensystem eines der ersten Sonnensysteme, das davon irgendwie berührt wird? Oder sind wir so weit draußen, dass uns das sowieso erst in 3 Milliarden Jahren interessieren wird? Oder
so? Also so eine Kollision dauert ungefähr, quasi einmal bis die durch ist, eine Kollision, das dauert ein paar Milliarden Jahre. Ja. Also das ist irgendwie, da ist es, glaube ich, egal, ob der jetzt irgendwie eine
da Woche Sonne, früher oder später da hat die Sonne schon Bumm also, gemacht, meinst du? Ne?
Ja, also ich glaube, die Sonne ist weg, bis die Kollision durch ist. Also,
ja, genau. Also man wird dann, was cool ist, man wird sie natürlich auf uns zukommen sehen. Also sie wird dann einfach immer größer und größer am Himmel. Mhm. Und das wird natürlich schon cool ausschauen, wenn da einfach quasi, wenn man da eine andere Galaxie so von oben betrachtet am Himmel riesig über uns sieht.
Schöne Computersimulationen, was man sehen könnte, wenn zu der Zeit jemand da wäre, der das sehen kann. Also das kann man sich angucken. Schöne Bilder im Internet. Googelt bei Wikipedia Bill Comet oder irgendwie sowas. Dann sieht er diese Bilder. Also das wünscht man sich schon, dass man noch ein paar Milliarden Jahre durchhält, um das angucken zu können.
Ich gucke jetzt, ob es das Wort gibt.
Da, das ist echt die Erkenntnis des Tages.
Ja, aber es klingt so kläglich, oder? So ach.
Ja, der vieles in der Astronomie klingt kläglich, weil bei Namensgebung sind wir nicht die Besten.
Galaxy Face.
Ja, genau.
Ja, apropos Namensgebung, da muss ich noch mich mal einbringen zu dieser, ich muss noch mal kurz kritisieren, ja, diese Pressemitteilung der Europäischen Südsternwarte über diese Ebenbild der Galaxie. Habe ich gesagt, also die Unterzeile war, die Galaxie ist verzerrt und erscheint als Lichtkranz am Himmel, ja. Also, dass man sich da die Chance entgehen hat lassen, für das deutsche Wort Lichtkranz nicht das lateinische Wort Corona zu verwenden, das kann ich nicht gutheißen, ja. Also, dass diese Chance hätte man nutzen müssen.
Dann schlagen da die ganzen, die Aluhüte auf. Ja, ist immer gewusst. Ja. Das ist der Vorbote. Also,
der Virus kommt aus dem Weltraum.
Genau, Weltraum-Virus. Ja, sag das nicht, es gibt. Ich hab ein Buch da hinten stehen, das heißt Viruses from Space. Liegt gleich da hinten. Die Theorie gibt es, aber erzählen wir mal ein andermal.
Cool, schau ich mir gleich an.
Aber auf jeden Fall, eins noch, ich habe am Ende von dieser Pressemitteilung hast du immer die nötigen Sachen. Also da steht irgendwie so den Volltext vom Paper und so weiter. Und diesmal war da noch ein Hinweis, der mich ein bisschen irritiert hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Sommerloch auch schon bei der ESO angekommen ist. Ich weiß, dass ein paar Leute vielleicht mithören, die da irgendwo im Haus der Astronomie, also quasi die für ESO Deutschland Outreach tätig sind. Mich würde interessieren, was es mit diesem Aufruf auf sich hat. Also da wird verlinkt auf eine Seite, da steht Pitch your research for an ESO press release for a chance to make the news. Also die ESO Pressestelle bettelt quasi Forscherinnen und Forscher an, ihnen ihre Forschung zu schicken for a chance to make the news. Also normalerweise sollte es irgendwie umgekehrt sein, dass die Pressestelle irgendwie einen Überblick hat, was passiert, und dann sucht sie was aus, was reinkommt, und jetzt irgendwie vielleicht ist das irgendwie
Personal oder so.
Ja, aber das habe ich auch noch nie gesehen vorher bei der ESO-Seite. Also, dass man jetzt quasi aufgefordert wird, doch bitte hier seine Forschung zu pitchen, damit die ESO eine Pressemitteilung draus machen kann. Keine Ahnung.
Steht dabei,
wer weiß, bitte Bescheid. Nee, ach, da wäre ja wer enttäuscht, wenn die ESO jetzt so abbauen würde. Nee, also ich glaube, dass...
Dazu Geld braucht die ESO nicht. Da haben sie genug davon.
Naja, die hätten sich auch gern mehr.
Also nie verkehrt, mehr Geld zu haben. Also.
Nee, ja. Aber vielleicht hört jemand mit, der bei den ESO-Internen bewandert ist und kann mir erklären, was da jetzt genau damit gemeint ist. What's up with that?
Ja. Ja, ist komisch. Finde ich auch komisch. Aber ja.
So, haben wir jetzt die leuchtenden durch Punkte Himmel? Durch?
Also, das wäre zumindest so, dass das, was ich am interessantesten und am coolsten finde, was gerade zu sehen ist. Wir waren jetzt schon irgendwie bei Mars und bei Peter Goizia und so weiter. Das heißt, wir sind eigentlich, es ist eigentlich schon 3 Uhr früh. Oh ja. Und schnell noch ein schnelles Abschiedsgetränk und dann ab ins Bett. Es geht die Sonne gleich wieder auf. Ja.
Genau, dann kann man noch irgendwie, Sonnenaufgang. Ich überlege gerade, weil ich mal das letzte Mal einen Sonnenaufgang gesehen habe.
Och, passiert mir öfter. Ich bin vergleichsweise, ich neige zu Schlaflosigkeit. Das heißt, gerade in den
Sommermonaten. Ja, also ich meine jetzt wirklich so Sonnenaufgang, nicht jetzt, ich stehe oft irgendwie vor Sonnenaufgang auf und gehe laufen oder sowas, aber wirklich jetzt quasi so, ohne schlafen gegangen zu sein vorher, das habe ich gemeint.
Ja, doch, das habe ich dann teilweise auch. Also ich habe teilweise so heftige Einschlafstörungen, dass ich hier dann in den Sommermonaten teilweise um 4 Uhr morgens auf dem Balkon sitze, noch nicht geschlafen habe und die Sonne wieder aufgeht. Ja. Ist nach wie vor ein sehr...
Nicht so,
bitte?
Ich wollte gerade sagen, das ist dann vermutlich, wenn ich morgens so noch vor Sonnenaufgang aufstehe und laufen gehe, dann freue ich mich immer, wenn ich den Sonnenaufgang sehe. Aber ich kann mir vielleicht vorstellen, wenn du die ganze Nacht schon schlaflos da hockst, dass dann irgendwie dich der Sonnenaufgang noch mehr stresst, als es
Nein,
vom Einschlaf
nicht, her, oder? Nicht mehr. Ich habe das so lange schon, diese insbesondere Einschlafstörungen, dass ich einen entspannten Umgang damit gefunden habe tatsächlich. Das ist halt auch so, also wenn ich dann tatsächlich, also wirklich am nächsten Tag um 7 Uhr aufstehen muss oder sowas, dann nehme ich auch manchmal wirklich auch eine Schlaftablette zum Einschlafen, wenn es zu arg ist. Aber wenn ich halt jetzt nicht einen Termin habe, sondern nur Homeoffice arbeite, genieße ich das sogar manchmal, dass ich da sitze und denke, ach guck, die Sonne geht wieder auf. Und das ist schon ein sehr eigenartiges Gefühl. Das ist eigentlich, ist das, das hat sowas, es ist so irgendwie, es ist zwar hell, aber es ist trotzdem gefühlt der leiseste Moment des Tages. Ganz komisches Ding ist das, der Sonnenaufgang.
Ja. Was ich empfehlen kann, probiert das mal aus, also du und alle anderen. Wenn ihr irgendwo sitzt und ihr die Sonne untergehen seht, aufgehen seht, probiert mal euch quasi die Perspektive zu wechseln. Also stellt euch nicht vor, oh, guck mal, da hinten geht die Sonne auf, da hinten bewegt sich die Sonne jetzt quasi von unten nach oben, sondern stell dir vor, okay, ich sitze jetzt hier auf der Erde und die Sonne steht ja still, sondern die Erde dreht sich ja, ja. Mhm. Also wenn die Sonne aufgeht, heißt das ja nichts anderes, als dass du dich jetzt quasi so auf die Sonne zudrehst. Ja, du sitzt auf einem Ball, der sich gerade auf die Sonne zudreht und deswegen erscheint dir die Sonne immer höher auf dem Horizont und beim Sonnenuntergang ist es anders. Also probier dir vorzustellen, dass du da quasi auf einem drehenden Ball sitzt, der quasi so nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, je nachdem, wie es gerade ist, sich so dreht und wegkippt, das ist irgendwie ein ziemlich, da braucht man nicht mal Drogen nehmen, das ist auch so ein ziemlich cooles Gefühl, wenn du da quasi mal diesen Perspektivenwechsel ein bisschen internalisierst und dir halt nicht vorstellst, die Sonne geht auf und bewegt sich, sondern wirklich die Erde bewegt sich. Ich finde das immer, das mache ich ab und zu, ich finde das cool, kann ich nur empfehlen.
Ja, und man kriegt dann auch ein Gefühl dafür, wie schnell sich die Erde dreht.
Ja, das finde ich ja sowieso das Faszinierende.
Wenn man sich die Sonne nah am Horizont anschaut, dann, ja,
das geht nicht schnell. Wenn man dann mal versehentlich diesen Perspektivwechsel vorgenommen hat, mir geschieht das nur versehentlich, dann habe ich das aber auch total auf der Stelle. Meine Fresse, sind wir schnell unterwegs hier.
Dann flasht es einen ziemlich, ja, total. Stopp, nicht so schnell.
Stehe ich immer auf dem Balkon und mache, hui, hui.
Kommt mir so bekannt vor. Ich bin so froh, dass ich nicht die Einzige bin. Oh. Ich finde das auch ganz toll. Ich sehe sehr selten den Sonnenaufgang als Astronomin, extremer Nachtmensch. Also ich gehe dann meistens schon vorm Sonnenaufgang schlafen. Aber wenn ich ihn mal sehe, dann denke ich mir auch jedes Mal, es ist was ganz Besonderes. Irgendwie ist der Sonnenaufgang so viel besser als der Sonnenuntergang. Ich mache mit dieser Stille und mit diesem Gefühl und jetzt geht irgendwie was Neues los. Und am schönsten ist es, wenn man dann danach schlafen gehen kann.
Ich finde den Sonnenuntergang auch schön, wenn du quasi so nach einem stressigen Tag sitzt, keine Ahnung, wir haben Meer am See, trinkst einen Cocktail, die Sonne geht unter, also ich finde, ja, schickt Team Sonnenaufgang oder Untergang, ja,
Team
schickt
Sonnenaufgang.
Bitte schickt uns eure, wir machen da jetzt ein Voting drüber.
Die Sonne,
ja,
geht unter, die Mücken kommen, genau.
Ja. Ja.
Ruth Grützbauch und Florian Freistetter, ich danke euch beiden.
Ja. Wir danken dir.
Danke dir. Das war sehr nett. Danke für die tollen Fragen.
Und wir alle drei bedanken euch wie immer für die Aufmerksamkeit.
Ich kannte das echt nicht.